Also ich persönlich bin schon ein Verfechter, dass der Long Run die höchste Priorität hat und auch schon Marathon-Tempo sein sollte. Weil man, da soll man ja am bestenfalls auch das Essen, das Trinken üben. Und es ist schon was anderes, ob man ganz langsam isst und trinkt oder bei dieser metabolischen Belastung oder Durchblutungsbelastung oder weniger Durchblutungsbelastung für Magen-Darm-Trakt das Ganze auch übt.
Eine persönliche Bestzeit im Marathon aufstellen. Vielleicht sogar irgendwann die 3-Stunden-Marke knacken. Das ist das Ziel vieler ambitionierter LäuferInnen. Wochenlang wird dafür trainiert. Jede Einheit akribisch geplant, die Uhr immer im Blick. Doch bei all dem Fleiß gibt es trotzdem entscheidende Trainingsfehler, die auch den Besten noch passieren. Der falsche Trainingsplan, zu viele Kilometer, zu wenig Regeneration, unpassende Ernährung oder ein misslungenes Tapering. Das alles kann nicht nur die Bestzeit kosten, sondern auch zu Verletzungen führen. Welche typischen Fehler selbst erfahrene MarathonläuferInnen machen und wie du sie vermeiden kannst, darum geht es in dieser Folge. Dafür habe ich, dein Host Elliot, wieder Dr. Paul Schmidt-Hellinger zu Gast. Paul ist Oberarzt in der Berliner Charité, hat selbst schon einige Marathons gewonnen und ist deutscher Rekordhalter über 50 Kilometer. Von ihm erfährst du, wie du dein Training optimal strukturierst, dein Tempo klug steuerst und dich so vorbereitest, dass am Wettkampftag alles passt. Und wenn du zu den LäuferInnen gehörst, die tendenziell auch mal übers Ziel hinausschießen und Probleme damit haben, Pausen zu machen, hör die Folge auf jeden Fall bis zum Schluss. Und jetzt viel Spaß! Hallo Paul, willkommen hier wieder im Studio bei uns in Berlin. Wie geht's dir?
Hallo, ja, danke für die Einladung. Mir geht's gut. Ich bin immer wieder mit dem Fahrrad gekommen.
Richtig.
Heute bei sehr heißem Wetter, aber läuft gut.
Ja, ich bin ganz begeistert, wie entspannt du es hierher geschafft hast, trotz der Temperaturen. Wir nehmen nämlich mitten im August auf und die eine Hitzewelle, die Berlin doch dann bekommen hat, ist gerade voll am Gange. Deshalb, Props an dich, dass du es durch die Hitze geschafft hast. Aber du meintest ja schon, du bist gar nicht so hitzeempfindlich.
Beziehungsweise ich mag die Belastung oder freue mich eigentlich über diese Extrabelastung. Man sagt ja auch, the little man's altitude, also sozusagen kann ähnliche Anpassungen machen wie Höhentraining. Und ja, ich meine, wenn es über 30 Grad sind, sind die Radwege sogar noch ein bisschen freier.
Ja, so kann man es natürlich auch sehen, stimmt. Immer so looking on the bright side.
Aber man muss noch ein bisschen mehr schauen. Man merkt, die Reaktionszeit der anderen Teilnehmenden im Verkehr ist einfach ein bisschen verlängert und vielleicht auch die eigene. Also muss man einfach doch ein bisschen wirklich aufpassen, finde ich.
Ja, mal abgesehen vom Fahrradfahren, wie sieht es gerade beim Laufen bei dir aus? Trainierst du gerade vielleicht sogar auf den Berlin-Marathon? Also man sieht es ja links und rechts gerade.
Tatsächlich ja. Mhm. Ich habe über meinen Sponsor Top for Running einen Startplatz bekommen. Beziehungsweise über Adidas und Top for Running und habe mich da sehr gefreut, dass ich da ausgewählt wurde. Und das hat mich irgendwie auch nochmal extra motiviert. Der im Ambassador-Bereich ist die Staatsplatzvergabe manchmal ein bisschen später.
Ja.
Aber dann habe ich rechtzeitig Bescheid bekommen und habe mich, sage ich mal, gut vorbereitet gefühlt auf die Vorbereitung.
Mhm, ja.
Genau. Hab zugesagt und ich glaube, gestern war die 40-Tage-Marke, also in 39 Tagen zum Datum heute.
Ja.
Steht der Marathon an. Das heißt, ich bin da voll im Thema auch drin, weil ich natürlich ganz opportunistisch auch selber mir Gedanken mache über die optimale Vorbereitung. Mhm. Ja. Eben im Verhältnis zu den alltäglichen Belastungen, die man ja selber auch hat.
Ja, total.
Wenn man kein Profi ist.
Richtig. Und wir wissen ja schon, dass du auch einen sehr fordernden Alltag als Mediziner nebenbei hast. Deshalb bestimmt spannend, dann da so ein bisschen Input auch so aus deinem Leben vielleicht zu kriegen gleich. Toi, toi, toi auf jeden Fall. Ne? Die Daumen sind gedrückt. Hast du dir wahrscheinlich auch eine ambitionierte Zielzeit gesetzt, oder?
Bei mir tatsächlich erstmal wieder unter 3 Stunden.
Mhm.
Weil ich mich jetzt schon definitiv zu den Hobbyläufern zähle und komme aber natürlich von 2 Stunden 20.
Genau.
Und das aber natürlich mit einem ganz anderen Aufbau und jetzt doch einige Jahre weniger Kilometer gemacht. Ich glaube, vor 2 Jahren das letzte Mal gerannt, 2 Stunden 50. Jetzt ja sozusagen auch ein bisschen Verletzungsphase gehabt und auch Phase von weniger trainieren, weniger laufen. Genau, und jetzt ist das, sage ich mal, ein ganz gutes, realistisches Ziel.
Ja, ja.
Ja, passt natürlich wirklich perfekt zu unserem Thema heute. Wir wollen ja darüber sprechen, ja, wie die Leute da draußen vielleicht ihre ambitionierten Zielzeiten erreichen können, ohne dabei Dummheiten zu machen. Vielleicht erstmal auch am Anfang so eine kleine Einordnung. Man könnte ja einerseits denken, AnfängerInnen machen vielleicht die größten Fehler, weil sie einfach noch am kürzesten dabei sind und ja eher dann über Stolperfallen stolpern. Andererseits weiß man natürlich auch, dass ambitionierte Menschen noch mehr trainieren. Und mit steigerndem Training könnte man ja auch denken, vielleicht steigt dann da auch das Verletzungsrisiko. Was sind da so deine Erfahrungen oder was sagt die Studienlage? Wer macht denn dann mehr Dummheiten oder wer verletzt sich mehr?
Also ich glaube, da ist natürlich auch ein Stück weit eine Selektion. Ne? Also wer sozusagen dann ambitionierter wird, hat ja in den Vorstufen auf dem Weg dahin meistens das auch sozusagen durchstanden und konnte, sage ich mal, viele Monate kumulativ, vielleicht mal in den letzten 10 Jahren ohne Verletzung trainieren. Ne? Und das heißt, die auf dem Weg irgendwie in Anführungsstrichen hängen geblieben sind und dann aufgrund von, sage ich mal, längerfristigen chronischen Verletzungen, zum Beispiel zum Radfahren oder anderen Sachen gewechselt sind, also ich mal von den Ausdauersportliebenden, ne, dann wirklich festgestellt, das Laufen, da bin ich andauernd verletzt, die sind dann halt irgendwann raus.
Stimmt.
Ne? Und dann habe ich aber schon das Gefühl, zumindest auch in so meinem Umfeld-Bubble, dass dann manche aus dem ambitionierten Bereich ihre Ziele manchmal höher setzen als das, was eigentlich möglich ist. Also A, von der Verbesserung von Jahr zu Jahr, ne? Und auch von der Verbesserung und von dem, was möglich ist, was man dafür auch an Zeit und an freien Phasen investiert.
Ja.
Das heißt, wie zum Beispiel bei mir Vollzeit arbeitend, irgendwie 40 bis 50 Stunden, wenn ich da sozusagen Ziele ansetzen würde, wie, sag ich mal, Trainingsumfänge, wie als Student,
stimmt,
dann ist das halt einfach nicht drin. Ja. Ne? Oder halt selbst noch als, ich sag mal, arbeiten ohne Bereitschaftsdienste und ohne Kinder. Ne?
Ja.
Genau. Und da sehe ich halt schon manchmal, dass es sozusagen gerade wenn wirklich sehr, sehr gute Läufer und Läuferinnen dann so versuchen, sozusagen die nächste Stufe zu erreichen und Anschluss an die Spitze, je nachdem Anschluss an die lokale Spitze, an die nationale Spitze, aber auch von national auf international, dass halt dann so doch in einigen Fällen dieser Anschluss nicht passt, weil die Umfeldverhältnisse sozusagen falsch sind, plus oder halt das Training einfach zu stark angezogen wurde, ich sag mal, von einem Jahr aufs andere.
Ja. Ja, das beobachte ich auf jeden Fall auch. Deswegen.
Und aber es ist natürlich auch schon so, der Fokus und auch der mediale Fokus auf die, die ambitioniert sind, ist natürlich auch ein bisschen stärker. Also es ist vielleicht auch so ein bisschen so ein Lupeneffekt. Und ich habe das beim letzten Podcast ja auch schon mal so gesagt, nie verletzt sein ist auch ein bisschen vielleicht so eine Charaktereigenschaft.
Ja, stimmt.
Genügsame Menschen, vielleicht auch Menschen, die gar nicht so medial im Fokus stehen und vielleicht sind dann auch dann die sehr, sehr guten, medial sehr präsenten Menschen dann auch mehr dazu geneigt, extrovertiert zu viel zu machen und die Verletzungen, die sie dann haben, ne, oder der Ausfall, dann auch, sag ich mal, sehr im Fokus.
Ja. Ne,
und ist dann auch sehr stark repräsentiert.
Stimmt.
Und die stillen, guten, die das dann auch so für sich machen,
ja,
die findet man dann so in der Ergebnisliste, ja, wo man dann mal richtig so speziell schaut.
Voll. Ja. Ja, kann gut sein, dass das dann auch wirklich mit der Personality der Menschen zusammenhängt.
Genau, also da immer wieder die Selbstreflexion, was ist mein, sag ich mal, persönliches Risikoprofil, in welche dieser Fallen, die wir vielleicht heute so besprechen,
ja,
könnte man so am ehesten tappen.
Ja. Ja, wir haben uns da ja so ein paar ganz coole Bereiche ausgesucht, in die wir uns dann mal begeben wollen, ein bisschen gucken wollen, was für Fehler in diesen Bereichen dann so gemacht werden, ne? Unter anderem im Training und so. Aber wenn wir erstmal nochmal allgemein gucken, was würdest du sagen, sind vielleicht die größten Stellschrauben, die du so beobachtest, an denen ambitionierte LäuferInnen vielleicht noch schrauben könnten, um ihr Training wirklich besser zu machen, wenn wir da mal noch ganz allgemein bleiben?
Ja, ja. Also wenn ich jetzt erstmal so ambitioniert definieren würde, dann würde ich sagen, so die Grundregeln des Trainings sind sozusagen bekannt, im Sinne von, dass man viele Kilometer machen will, also dass man viel trainieren möchte, man ist ambitioniert. Man beschäftigt sich vielleicht auch schon ein bisschen mit Trainingsverteilung. Das heißt, es macht 2/3 Low-Intensity-Ausdauertraining. Man weiß, für einen Marathon braucht man Longruns. macht die auch regelmäßig. Man weiß vielleicht schon von den Unterdistanzen, dass Intervalltraining oder hochintensives Intervalltraining, also hochintensives Training, einen auch schneller macht, auch einen schneller macht, als jetzt einfach nur Dauerläufe zu machen. Macht vielleicht auch schon Lauf-ABC oder auch ein bisschen Krafttraining. Ja. Ne? Also ich sage jetzt mal, alles, was so im Training drin ist, was so auf dem Trainingsplan steht, das ist alles drin, sage ich mal, da gehe ich mal davon aus, das ist alles optimiert, ambitioniert, weil halt vielleicht schon auch Trainingsplan oder Trainingsplan-App heruntergeladen. Und dann sind es aber so die Feinheiten, die vielleicht nicht oder auch schwer trackbar sind oder schon trackbar sind, aber einfach nicht so beachtet werden. Und dann würde ich halt das Erste sagen, ist natürlich Schlaf. Das kann man vielleicht noch am besten tracken. Ne? Und dann aber natürlich auch Schlafqualität. Und dann vor allem aber auch zu überlegen, ich finde, das ist noch gar nicht so viel in Trainingsplänen so drin. Zum Beispiel, also das hab ich jetzt auch in den letzten Jahren mehr und mehr festgestellt, Training und auch intensives Training zu nah am Schlaf heran, also eigentlich vor allem das Nachmittagstraining, dass man eventuell auch ein Training in den Morgen hinein zu verlegen. Mhm. Weil man wenn man jetzt vielleicht auch arbeitsbedingt auch relativ früh aufstehen muss und dann aber trotzdem man sagt, okay, 18 Uhr mache ich sozusagen meine Tempolaufeinheit oder mein intensives Training. Und dann ist sozusagen mein Pre-Drink davor doch noch mit Koffein, so, ne, weil ich noch ein bisschen mehr rausholen will.
Ja.
Und dann steht man fest, okay, ich komme jetzt halt irgendwie erst nachts um eins zum Schlafen und muss am nächsten Tag um sechs, um sieben oder komme einfach irgendwie nur so auf 6 Stunden oder weniger schlafen.
Ja.
Und der ist dann halt irgendwie auch noch von der Qualität schlecht. Dann ist halt die Überlegung, hat man vielleicht doch noch irgendwo einen Tag oder so, wo man das hinverlegen kann, dass man einfach diese intensive Einheit am Morgen macht.
Mhm.
Weil der Körper ist danach letztendlich auch aufgeladen. Wenn die Einheit gut lief, ne, und wenn man emotioniert ist, weiß man auch, dass man die gut hinbekommt, dann ist der Tag dann, also und so eine Tempolaufeinheit ist ja auch kein Wettkampf. Das heißt, das soll auch nicht völlig erschöpfend sein. Das heißt, eigentlich geht man aus der intensiven Einheit raus und hat, sage ich mal, auch so einen mentalen Drive.
Stimmt.
Kann danach irgendwie ganz gut was machen. Ne?
Ja.
Und kann irgendwie den Tag sozusagen noch mitnehmen und kann vielleicht auch auf der Arbeit performen oder sozial schöne Erlebnisse haben. Und das ist vielleicht noch so eine, also gucken, also die wichtige Einheit, vielleicht lässt sich irgendwo einen Morgen verlegen. Ich habe das früher dann immer gern gemacht, an einem Tag, an dem ich vielleicht doch mal erst um 10 arbeiten musste oder doch mal am Wochenende halt eher. Ne? Also da vielleicht auch die Priorisierung. Mhm. Also sozusagen Achtung bei intensiven Einheiten abends, wo man eigentlich dann Schlaf braucht und dann eventuell sozusagen Schlafmangel da ist. Das wäre Art 1. Art 2, auch bei den Nachmittagseinheiten, an den Tagen, an denen man die Einheit machen will, wenn es vielleicht dann doch nicht gut klappt, kann es eventuell vielleicht auch daran liegen, dass die mentale Belastung oder auch die Stehzeiten am Tag und die Energie sozusagen und auch die kalorische Energie so ein bisschen verloren geht und dann diese Trainingseinheit einfach nicht gut wird. Mhm. Dann ist doppelt negativ.
Ja, kennt man.
Man hat so ein bisschen angetippt bei der Einheit, hat die vielleicht nicht ganz gut geschafft und ist dann noch sozusagen vom Nervensystem überreizt und kann dann sozusagen schlecht schlafen. Und vielleicht dritter Faktor, also sozusagen Schlaf, Mental Load vor einer intensiven Einheit, um die gut hinzubekommen. Und dann vielleicht noch so die dritte Säule, persönliches Timing, Ernährung.
Mhm.
Also ich stelle halt wirklich fest, wenn ich selbst zwischen 11 und 13 Uhr Mittag esse oder 4-5 Stunden davor noch was hab und das ist dann irgendwie herzhaft, dass die Einheiten dann meistens doch nicht gut geklappt haben.
Mhm.
Na? Genau. Das sozusagen als die drei Sachen. Und eine vierte Sache habe ich noch, die ich für mich so in den letzten Jahren so festgestellt habe, weil es auch so in Richtung Nervensystem geht und Überreizung, ist die Möglichkeit, intensive Reize zu bündeln. Also im Englischen Double Threshold Days, also in den Schwellenbereich zu gehen, wo man schon feststellt, wir haben vielleicht eben 3 Slots pro Woche maximal, wo wir unser Nervensystem so überlasten können. Wenn wir es zu häufig machen, dann kommen wir ins Übertraining. Und zwischen diesen Slots müssen Abstände sein. Und trotzdem will ich ja vielleicht auch mal beim Krafttraining an die Grenze gehen. Ne? Und trotzdem will ich ja vielleicht mal ein Sprinttraining noch einbauen und einen Schwellentraining, ne? Oder die eine Schwelleneinheit oder die Intensität, die ist mir noch zu hart. Das haben wir früher so festgestellt, so, ich sag mal so klassisch DDR-Training, 10 bis 12 mal 1000 Meter, alles immer an die Grenze und nach dem 8. muss gekotzt werden und dann noch 4 drauf. So. Ne? Und diese Einheit war laut. Das ist halt heutzutage nicht mehr so in, wo man sagt, na, man macht das wirklich gesteuert mit Laktatwerten im Falle sogar im professionellen Bereich und auch im semiprofessionellen und macht sozusagen einen Tag mit einem nervalen Slot für die Überreizung auch. Setzt sozusagen, macht 2 intensive Einheiten. Für mich ist das zum Beispiel auch an einem Tag, wo ich vielleicht nicht so einen dichten Arbeitstag habe, vielleicht so Bürozeiten oder so, wo ich auch mal kreativ oder so denken muss, dass ich zum Beispiel früh etwas Schnelleres, Intensives mache und sozusagen gute Körperhaltung habe und dann sozusagen noch nicht völlig kalorisch erschöpft in den Tag gehe, ne? Und dann schon gute Körperspannung habe und dann am Abend oder also auf dem Rückweg dann auch noch was Intensives mache, aber nicht mehr so hart, ne, weil der Arbeitstag auch nicht so intensiv war und es vielleicht noch ein bisschen Abstand zu der Schlafzeit, ne, das erste, was ich gesagt habe. Und dass das aber dann nur ein Tag ist, beispielsweise in meiner Woche, wo ich vielleicht gar nicht mehr drei Tage was Intensives mache, sondern nur an 2 Tagen, ne, einfach weil ich noch nebenbei arbeite, dass dann so ein Tag ist, wo ich 2 Aspekte des Trainings, ne, zum Beispiel so Sprinttraining und Schwellentraining bediene. Am einen Tag überreizt und dann hat der Körper wieder Zeit.
Ja.
Und dann ist jetzt in der Marathonvorbereitung halt der 2. Überreizungstag, so der Long Run.
Stimmt, ja.
Wenn ich den überhaupt, mache ich gar nicht jede Woche hart. Ja. Genau.
Ja, ergibt total Sinn. Da haben wir uns direkt schon mal die ersten Tipps mitgenommen. Ja. Viel, was auch Regeneration und so angeht. Das wird ja später vielleicht auch nochmal ein bisschen wichtig werden. Aber cool, dass wir da schon mal so vom Grundgerüst wissen, auf was man auch einen
Genau, also wirklich Abstände darf. Zum Schlaf. Genau. Abstände zwischen den Überreizungen, so würde ich es mal titulieren. Und Double Thresholds, also sozusagen Überreizungen bündeln.
Genau.
Ne, weil man eh noch überreizt ist und dann kann man auch vielleicht noch eine zweite Domäne bedienen. Ja.
Voll. Was hältst du davon, weil das ja auch so ein bisschen ins Ambitionierte vielleicht reinfällt, wenn Leute sich mehrere Wettkämpfe im Jahr als Ziel nehmen und alle natürlich dann auch auf einer gewissen Bestzeit absolvieren wollen. Bist du davon ein Fan? Geht das meistens schief? Was ist so deine Meinung dazu?
Ja, also ich glaube für den Hobbybereich oder ambitionierten Hobbybereich ist es so von den Marathons her, von so einer Marathonvorbereitung, ich denke, es macht halt schon Sinn, so denke ich mal, zu den gemäßigten Klima, wo man, wenn man sagt Bestzeit, ne, dann macht einfach Frühjahr und Herbst Sinn und das ist schon okay, wenn man zweimal sozusagen, also wenn man 2 Höhepunkte setzt, jetzt für eine bestimmte Distanz. Und sage ich mal so aus der Erfahrung heraus, ist so diese unmittelbare Vorbereitung da, wo man auch so ein bisschen dieses Quäntchen mehr an Belastungen aushält mental. Das sind ja immer so 12 Wochen. Das sind schon 24 Wochen weg.
Stimmt.
Ne? Was ich aber schon auch an Erfahrung so mitgenommen habe, ist, dass man halt im Rahmen des Trainings beispielsweise für einen Marathon schon ganz gut, sogar auch mal, gerade wenn man jetzt noch mal mehr draufgepackt hat, weil man gesagt hat, dieses Jahr nehme ich mir ein bisschen mehr vor, ich habe nicht mehr so starke andere Belastungen, ich sage jetzt mal, Kinder sind ein bisschen älter, ne, und habe jetzt einfach ein bisschen mehr Zeit, ne, oder irgendwie vom Arbeitsweg passt es gerade, ne, dass das irgendwie so im Training gut einbinden lässt, dann ist es eigentlich echt gut, wenn man beispielsweise so 3 bis 4 Wochen vom Marathon, kann man gerne auch wirklich noch mal einen Halbmarathon rennen. Und das Gute ist, man nimmt für diesen Wettkampf bestmöglich ja auch etwas das Training raus. Ne? Weil eine Gefahr ist ja schon auch so, dass man so seine Mesozyklen nicht einhält, ne? Und nicht mal irgendwie alle 3 oder 4 Wochen mal eine deutlich ruhigere Woche macht. Ne? Und wenn man aber diesen Wettkampf sowieso noch als Zwischenziel hat, dann wird man sozusagen daraufhin aufbauen. Ist auch eine gute Motivation. Man nimmt automatisch ein bisschen raus. Man hat durch zum Beispiel das viel vermehrte Ausdauertraining oder Grundlagenausdauertraining im Marathon eine viel bessere Grundlage, macht vielleicht automatisch, weil es ein Unterdistanzrennen ist, auch nochmal ein bisschen mehr von den Intensitäten, ne, die Laufform verbessern, macht vielleicht mal ein bisschen mehr Laufverbesserung und nimmt dann sozusagen die Bestzeit, wenn es jetzt darum geht, ne, Frage Bestzeit, wie kriegt man das hin, 3 Bestzeiten im Jahr, das halt so mit rein.
Okay.
Ne? Und ansonsten ist aber schon so von der Abfolge, von der Unterdistanz zur höheren Distanz.
Ja,
ne? Also man könnte zum Beispiel sagen, hey, ich habe jetzt hier, ich bin noch nie einen Marathon gerannt, Aber ich bin vielleicht schon mal irgendwann einen Halbmarathon gerannt, dann könnte man jetzt sagen, okay, ich mache in der Frühjahrsvorbereitung ein 10-Kilometer-Rennen und einen Halbmarathon als Höhepunkt.
Ja.
Und mache dann in der Marathonvorbereitung so einen Sommerhalbmarathon vielleicht. Mal gucken, ob dann vielleicht noch eine Bestzeit rauskommt, wenn man deutlich Training erhöhen konnte. Gut verletzungsfrei durchgekommen, kann das gut sein. Ne? Und dann halt als Höhepunkt den Herbstmarathon.
Mhm.
Ne? Das wäre vielleicht so eine sinnvolle Abfolge.
Okay.
Und dann sind die meisten ja so drin,
dass sie sich dann geht's so weiter
fürs nächste Rennen anmelden.
Richtig, ja. Dann ist man im Teufelskreis, aber muss ja kein Teufelskreis sein, wie wir gehört haben, wenn wir alles dabei richtig machen.
Und wir hatten es ja beim letzten Mal auch schon, wer halt einfach auf diese Wettkämpfe steht und viele machen will, ist vielleicht irgendwann sehr stark angepasst, aber wird vielleicht irgendwann einfach ein Plateau erreichen.
Stimmt.
Ne?
Ja.
Aber hat einfach dann Spaß an den Wettkämpfen und man weiß ja nie, niemand weiß, was sozusagen in einen drin gesteckt hätte, aber im Falle gibt es auch keinen Blumentopf dafür, wenn die Bestzeit etwas höher ist. Die wenigsten rennen Weltrekord.
Stimmt.
Und kriegen dann Bares.
Richtig.
Bares für die schnelle, für die paar Sekunden schneller.
Absolut, ja. Würdest du sagen, wenn man wirklich so ein bisschen ernsthafter das Training angeht und auch Bestzeiten im Kopf hat, dass eine Leistungsdiagnostik vorab vor einem Training obligatorisch ist? Oder kann man es deiner Meinung nach auch komplett ohne schaffen?
Also ich glaube, die meisten viele Leistungsdiagnostiken finden ja glücklicherweise in sportmedizinischen Zentren statt. Das heißt, das ist kombiniert mit einer sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung. Und das ist halt auch das, in dieser Kombination unterstützen das ja auch die Krankenkassen.
Ja.
Und von daher würde ich das, wenn man auf eine neue Belastungsspitze oder eine Bestzeit zielt, auf jeden Fall empfehlen.
Mhm.
Ich habe das immer, wenn man eben nicht nur die Sporttauglichkeit Sorgen haben möchte, sondern eben auch schon auf die Leistungsdiagnostik fokussiert ist. Also vielleicht hat man irgendwann mit Sport angefangen, dann hat man hoffentlich seine erste sportmedizinische Untersuchung gemacht. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass man gesund ist, ist damit deutlich gestiegen, wenn der erste Check-up unauffällig war.
Stimmt.
Ne? Und dann ist es sozusagen so ein Folge-Check-up. Und da habe ich schon immer so die Empfehlung gegeben, macht es schon Sinn, das sozusagen nach der Basistrainingsphase zu machen. Und wenn man dann so kurz vor den 12 Wochen steht, sag ich mal so im klassischen Marathon-Trainingsplan, also Woche 14, Woche 13 davor, das ist vielleicht so ein Punkt, wo eine Leistungsdiagnostik definitiv Sinn macht, wo man nochmal sozusagen die Weichen so ein bisschen stellen kann, so schauen kann, passt zum Beispiel mein angegebenes Belastungsempfinden bei den Laufband-Geschwindigkeitsstufen zu meiner Herzfrequenz,
ne? Das stimmt.
Oder zu den Laktatwerten. Oder schätze ich mich jedes Mal völlig falsch ein?
Mhm.
Ne? Plus, wo sind überhaupt meine Schwellenwerte? Also zum Beispiel im Laktatbereich, vom Laktat her, das heißt metabolisch. Und dann kann man es wieder runterrechnen auf die Herzfrequenz, aber da muss man dann auch auf achten. Aber man kann es vor allem auch runterrechnen auf das Belastungsempfinden.
Ja.
Plus einfach aufs Tempo. Ne? Das ist ja sozusagen unter Laborbedingungen und häufig hat man ja trotzdem auch wieder Laborbedingungen. Ne? Wenn man früh morgens jetzt aktuell auch so selbst bei 19 Grad rennt, dann sind das Laborbedingungen.
Mhm.
Ne? Und dann kann man das an einem guten Tag, wo man abends gut zu Abend gegessen hat oder früh jetzt nicht völlig nüchtern läuft, im Falle halt auch abrufen und dann passen die Werte auch.
Okay.
Ja, aber ich würde so sagen, ja, bevor man diesen Trainingsplan beginnt, macht eine Leistungsdiagnostik Sinn, ne? Und ich glaube, die Krankenkassen, die meisten bezuschussen das alle 2 Jahre.
Das stimmt, ja. Okay, ja, dann lass uns gerne mal den Trainingsplan uns angucken. Also nehmen wir mal an, wir sind gesund. Ne? Wir haben eine Leistungsdiagnostik auch gemacht, haben uns durchchecken lassen. Wir sind ready für unseren Trainingsplan. Mir ist halt aufgefallen, auch da können natürlich schon die ersten Fehler passieren bei der Auswahl vielleicht eines Trainingsplanes. Wie erkenne ich denn vielleicht als Person, die nicht einen Coach hat, ne, sondern die sich da versucht, selber zu trainieren. Wie erkenne ich, ob ich zu ehrgeizig für bestimmte Pläne bin oder ob mich andere Pläne unterfordern? Wie wähle ich denn am besten den perfekten Trainingsplan für mich aus?
Ja, also bestenfalls hat man die Leistungsdiagnostik gemacht, die einem dann schon mal die Prognose aktuell sagt. Ne? Und dann, gut, das ist ja natürlich, also wäre jetzt auch Eigenwerbung. Ich bin ja in der App Trade involviert und da kann man selbst in der kostenlosen Version sein aktuelles Training, also sozusagen auch schon mal tracken und eintragen und dann kann man sich einen Wettkampf als Ziel setzen, also ein wahrhaftiges Datum und dann kann einen die App auch mit relativen Genauigkeit, je nachdem wie viel man getrackt hat, die aktuelle Wettkampfleistung anzeigen. Und dann könnte man das bestenfalls mit einer aktuellen Leistungsdiagnostik vergleichen, wo man sagt, stimmt die App? Ne? Vielleicht hat man auch noch eine Sportuhr, die meistens einem ja auch Prognosen anzeigt, nach dem, was man rennt. Und das ist ja alles, das sind ja alles Dinge, die erstmal in der freien Version ist. Und dann kann man gucken, passt die Leistungsdiagnostik, wenn man sie denn hat, zu dem, was die Uhr sagt, zu dem, was eventuell die kostenlose Version einer App sagt. Ja. Und dann kommt es natürlich darauf an, habe ich, wie sind meine zeitlichen Flexibilitäten? Ne? Bin ich komplett Freelancer, mhm, ne? Und kann mich halt komplett an den Trainingsplan halten und committe mich jetzt da und habe sonst keine Verpflichtungen. Und das Training ist jetzt terminlich das, wonach ich alles regeln kann. Dann könnte es sein, dass halt ein starrer Trainingsplan passen kann. Mhm. Aber sobald was dazwischen kommt, sobald man irgendwie eine Woche krank ist, ne, oder doch noch mal eine Woche in Urlaub fahren will und ein bisschen weniger trainiert, passt halt dieser Trainingsplan nicht.
Ja.
Ne? Und da muss man sagen, mittlerweile, ich finde eher so, sind die starren Trainingspläne gut, um sich einen Eindruck zu verschaffen. So die Grundprinzipien, wo man sagt, ne, man hat vielleicht mal eine Laufzeitschrift gelesen, man hat vielleicht sogar ein Buch oder so. Dann wäre die Aufmerksamkeit, die Aufmerksamkeitsspanne hat, ein ganzes Buch heutzutage noch zu lesen. Und dass man sozusagen Eindruck, was erwartet einen?
Ja.
Ne, und dann sagen, ja, schaffe ich das, auch vom Zeitlichen her. Also passt dieses Ziel Marathon und oder meine Zielzeit, die ich jetzt dafür habe, ich sage mal zum Beispiel unter 4 Stunden, das wäre der Median in Deutschland. Was sagt so der Standard-Trainingsplan, damit ich einfach so einen Eindruck habe, ist das was für mich, ja oder nein?
Ja.
Wenn ich jetzt so abends da sitze und überlege, ah, ich habe jetzt Halbmarathon gemacht, ich will mich jetzt für einen Marathon anmelden. Es ist vielleicht wie beim Produkt, was man im Einkaufskorb hat, es ist besser, nochmal eine Nacht drüber zu schlafen, bevor man jetzt auf Anmeldung drückt.
Ja.
Weil dann kommen wir auch in Richtung Verletzungsrisiko. Ich habe eine Studie gelesen, die Anmeldung zum Marathon ist ein Risikofaktor für eine Verletzung.
Gut.
Nur angemeldet zu sein, ist ein Verletzungsrisiko.
Das ist natürlich krass, ja.
Genau. Und von daher bin ich natürlich auch so ein bisschen als Digital Native dann Fan von adaptiven Plänen.
Ja, ne? Ja.
Und bestenfalls halt eben in einer App oder bestenfalls in einem System, digitalen System, was einen auch ein bisschen mehr das Laufen erklärt. Ne? Podcasts hören.
Stimmt.
Um so ein bisschen ins Thema hineinzukommen.
Ja, ja, ne? Absolut wichtig, ja. Okay, also du bist schon jetzt nicht so der größte Fan von starren Plänen, sondern davon, dass man sich dann, wenn man sich auch einen ausgesucht hat, da variieren darf und sich das dann schon an seine eigene Lebenssituation anpasst.
Ja, also die starren Pläne, die funktionieren in der idealen Form und die geben die grundlegenden Trainingsprinzipien, die ich auch so versuche zu vermitteln, in der Regel halt auch wieder.
Ja.
Ne? Das heißt, die sind eine gute, eine Standardkontrolle. Ne?
Ja.
Wo man sagt, ah ja, okay, das habe ich so und so gemacht und der Abfolge, ja, dann das scheint, ja, das funktioniert, ne? Aber das funktioniert also in der idealen Welt, aber nicht unbedingt nach einer Pause, aber so die Grundprinzipien. Einfach nochmal für sich zum Abgleich, okay, habe ich das verstanden?
Ja.
Was sind die Grundprinzipien? So.
Ja, ja.
Schulabfrage, okay, ich brauche Tempoläufe, ich brauche den Long Run. Ich brauche viel lockere Grundlagenausdauerläufe.
Total, ja. Ja, zum Glück gibt es da ja mittlerweile recht viel kostenloses Wissen auch da draußen, was man sich dann aneignen kann parallel. Ist dann schon natürlich ohne Trainer oder Trainerin ein bisschen mehr Selbstarbeit, aber ich glaube, diesen Drive haben die meisten Leute, die ambitioniert trainieren, eigentlich auch, dass sie sich gerne tiefer mit den Thematiken beschäftigen.
Genau, aber manchmal halt übers Ziel hinausschießen.
Ja, richtig. Da kommen wir vielleicht auch noch ein bisschen drauf, wann vielleicht Pausen auch wichtig sind und so. Ne? Ja, nehmen wir mal an, wir haben jetzt unseren Plan. Mal davon abgesehen, von dem Trainingsplan-Tracking, würdest du sagen, es gibt auch Parameter, die sogar ambitionierte LäuferInnen vielleicht nicht so sehr auf dem Schirm haben, die sie aber vielleicht mehr in das Auge fassen sollten oder mehr tracken sollten? Oder vielleicht tracken sie es, aber interpretieren es dann am Ende nicht richtig. Mhm. Gibt es da so Dinge, zum Beispiel Puls oder so?
Also bei der Herzfrequenz, über das Thema habe ich vor fast 10 Jahren promoviert. Eigentlich das starre Fixieren auf Herzfrequenzvorgaben, vor allem wenn sie irgendwie aus einer errechneten maximalen Herzfrequenz kommen und sich dann daran zu halten und zu sagen, okay, ich bin jetzt 40 Jahre alt und ich bin eine Frau, ich muss jetzt meinen Grundlagenausdauerbereich in der und der Herzfrequenz trainieren. Das kann halt so im Drittel der Fälle absolut sozusagen am Ziel vorbeischießen, dass jemand, also das war zum Beispiel so ein Ergebnis meiner Doktorarbeit. Gerade zum Beispiel fitte, kleinere Frauen werden zum Beispiel durch diese klassischen Herzfrequenzformeln und dann Prozente, die daraus errechnet werden, völlig unterfordert. Mhm. Ja, und das war dann auch früher in der sportmedizinischen Ambulanz doch mal häufig so der Fall, dass dann Patientinnen und auch Patienten zu mir gekommen sind und sagen, ja, mein Ohr, die piept die ganze Zeit, ich bin viel zu hoch, aber ich fühle mich noch gut und ich fühle mich eigentlich bei einer Herzfrequenz von 175 ganz wohl und sage, ja, sie sind vielleicht Hochpulser oder Hochpulserin. Ja. Ne? Das ist ein gewisser Teil der Menschen, ne? die intrinsische Herzfrequenz, die ist halt einem so ein bisschen auch genetisch in die Wiege gelegt. Und dann checken wir einfach mal gegen, wie das sozusagen metabolisch aussieht mit dem Laktat. Also eigentlich fast nicht auf den Puls zu sehr zu achten, ist etwas sozusagen Relevantes und mehr das ist ein Gefühl zu entwickeln. Und das wäre zum Beispiel Tracking des subjektiven Belastungsempfindens. Mhm. Ne, beispielsweise auf einer Skala von 1 bis 10. Also das halt auch wirklich mal regelmäßig zu machen. Ne? Das kann man in den Apps heutzutage machen. Ich mache das bei meiner Ohr jeden Tag. Um dann zu schauen, bin ich jetzt hier jeden Tag bei einer 6? Ne? Und nie bei einer 7, 8, ja. Ne, auch nicht bei meinen Intensitäten und eigentlich nie bei einer 3, 4 ne, und immer sozusagen im Leberwurstgrau, so wie Kinder malen, zu landen. Dann geht es halt in Richtung Monotomie.
Ja.
Und dann, wenn man sich dann mal vielleicht so die Lauftempi anschaut, dann sagen wir, okay, mein Dauerlauftempo ist aber irgendwie nur 15 Sekunden oder 20 Sekunden langsamer als mein Tempolauftempo. Ja. Ja. Dann kommen wir sehr weg vom polarisierten Trainingsmodell und dann sind es einfach nur immer moderat intensive Dauerläufe, die halten einen fit, die bringen einen aber vielleicht auch nicht weiter. Und wenn das immer gleich bleibt und dann aber zum Beispiel die Alltagsbelastung durch irgendwas anderes zunimmt und man das trotzdem so weiter durchzieht, dann könnte man ein Problem entwickeln.
Ja, ist ein super gutes Stichwort. Da sind wir jetzt eigentlich auch schon direkt im Training. Dann gucken wir uns mal gerne die Trainingsfehler ein bisschen an. Trainingsvorbereitung haben wir uns jetzt quasi angeguckt. Da sind wir jetzt firm drin. Aber ja, du hast gerade angesprochen, es ist nicht ideal, wenn man zum Beispiel nicht genug Varianz in seinen einzelnen Trainingseinheiten hat. Siehst du da noch irgendwelche anderen Fehler, die Ambitionierte trotzdem auch manchmal machen, obwohl vielleicht der Trainingsplan dann auch eigentlich recht klar ja sagt, was zu tun ist.
Naja, also vor allem, das kenne ich von mir früher, und da gibt es auch gute Zitate von sehr berühmten Trainern, wo man sagt, die Hauptaufgabe eines guten Trainers, Zitat von der nicht gegendert, ist letztendlich den Athleten zurückzuhalten, ne, dass er nicht übererfüllt. Ne, also viele denken, ich übererfülle es einfach, ich renne einfach meine Kilometerintervalle einfach doch nochmal 10 Sekunden schneller, als mir das der Plan vorgibt. Und den Plan, da hat man ja eigentlich irgendwelche Parameter vorher eingegeben, wo man sagt, das sollte man sich dann lieber aufheben, vielleicht mal für den ein oder anderen Tempodauerlauf oder halt bestenfalls dann für einen Wettkampf. Ne? Also wenn man halt zu früh übererfüllt. Bei den Tempoläufen zu viel in der Einheit. Es ist okay, wenn man mal irgendwie in den letzten 2 Intervalle mal ein bisschen schneller macht.
Ja.
Ne? Aber die sollten eigentlich auch nicht out sein. Aber vor allem, wenn man sozusagen die Dauerläufe permanent zu schnell macht, ne? Wo man eigentlich weiß, die soll man lockerer machen.
Ja.
Dann kann das einfach zur Übersteuerung führen und dann muss man halt gucken, wie man das Ganze anpasst. Ne? Ja. Bei mir persönlich, also mein persönlicher Touch, ist halt häufig so, ich muss pünktlich zur Chefvisite auf der Intensivstation sein und wenn ich zu spät loslaufe und habe einfach und selbst dann schon die kürzeste Strecke gewählt habe, dann wird halt aus dem lockeren Dauerlauf halt dann doch einfach ein moderater Lauf. Ne? Und dann muss ich halt eventuell den Long Run oder die Tempoläufe verschieben oder vielleicht sogar ausfallen lassen, weil ich einfach 3 moderat intensive Läufe an 3 Tagen hintereinander gemacht habe.
Ja, ja.
Ne? Aber dann habe ich halt zumindest erfolgreich commuted.
Ja, stimmt.
Genau, aber muss dann halt mein Training anpassen.
Okay, also ganz wichtig, ne, dass man adaptiert, dass man ein bisschen vorausschauend dann auch schon agiert.
Ja, genau. Oder wenn man halt wirklich feststellt, jetzt auch bei Intervallen, also so selbst in der Einheit, wenn man halt den einen Intervall zu schnell gelaufen ist, was spricht denn dagegen, die Pause einfach noch ein bisschen länger zu machen?
Oh ja, da sagst du was.
Ne? Also das ist dann halt auch okay. Ne? Da wird es dann irgendwie gefährlich, wenn halt die Ohr einfach piept.
Ne? Stimmt.
Weil nach 2 Minuten das dann wieder losgeht. Also das ist auch sowas typisch. Man sagt, hey, wenn man zu schnell gerannt ist, dann die Pause zu kurz und dann wieder den nächsten. Und dann kann es sein, dass nach dem 4. Intervall man einfach völlig fertig ist und dann dann sozusagen droppt, das ist okay, wenn das mal bei ein, zwei Einheiten passiert. Ja. Wenn das aber so ein Dauerding ist, dann geht es wieder rein in Personality. Dann wäre es ganz gut, mal ein Stück zurückzutreten, selbst zu beobachten und sagen, okay, ich schaffe hier irgendwie nie meine Einheiten.
Ja, ja.
Bin immer am Anfang zu schnell und schaffe meine Wiederholung nicht und das macht dann auch keinen Spaß.
Ja.
Was könnte ich jetzt anpassen, wenn ich einfach gerne schnell renne und
Richtig.
Mehr, ich sag mal, WA, nennt man da leicht, Wettkampfausdauer mache. Ist das im Falle auch okay, aber dann sollten die Pausen halt lohnender sein.
Ja, stimmt.
Ne? Genau. Im Endeffekt geht es so metabolisch um das Integral, also die Area under the Curve im Laktat.
Ja.
Wenn die Laktatspitzen super hoch sind, ist krasser Reiz für den Körper, aber es geht um die Area under the Curve. Ne?
Ja.
Und wenn man das Intervalltraining nach 16 Minuten abbricht,
ja. Kennen, glaube ich, viele von uns.
Genau. Und dann kann es vielleicht, oder es kann halt auch sein, das muss man auch sagen, die Größe natürlich zu haben, auch eine Einheit einfach abzubrechen.
Mhm.
Ne, zu sagen, ich habe jetzt heute einfach zu knapp vorher zu viel oder zu scharf gegessen und ich habe einfach Sodbrennen und sagt, ist dann vielleicht doch nicht so gut für die Speiseröhre.
Ja.
Oder ich habe insgesamt an den Tag zu wenig gegessen und habe schon 13.000 Schritte von dem und herlaufen drin. Die Beine sind total schlapp. Wenn man dann versucht, dann noch Intervalle drauf zu kloppen,
ja.
kommt man vielleicht in eine Fehlhaltung rein. Wenn man das noch auf der Bahn macht mit Kurve,
ja.
kommt man vielleicht in eine Verletzung. Ist das dann vielleicht die Einheit, wo man zu sehr drückt,
ja.
wo man sich was reinrennt?
Total, ja. Ja, auf die Überlastungsverletzung wollen wir ja auch gleich noch zu sprechen kommen. Ich würde noch über ein anderes Thema, was vielleicht auch so gerade ganz gut reinpasst beim Thema Training, zu sprechen kommen. Und zwar dieses klassische ne, Kilometersammeln um jeden Preis. Das hört man ja auch immer wieder, dass dann Leute sehr auch übers Ziel hinausschießen, vielleicht 120 Kilometer oder so in der Woche laufen. Warum ist das also vielleicht auch gar nicht nötig, um eine Bestzeit zu erreichen?
Ja, im Falle, weil es dann halt einfach leere Kilometer werden. Ne? Mhm. Ich glaube, wenn man so mal so in die Spitzen reinschaut, also 120 Kilometer ist halt schon echt viel.
Ja.
Ne? Ich sag mal, wer einfach wem Kilometersammeln Spaß macht, der wird ja dann irgendwann automatisch feststellen, dass er dann doch die Läufe auch langsamer machen muss, weil ansonsten ist die Belastung halt so hoch, dass man das nicht lange durchhält. Also entweder sozusagen man steht voll auf die Zahl, sammelt diese Kilometer und die Überlastung ist einfach zu groß, dann wird man entweder mental oder orthopädisch überlastet sein, ne? Und dann kommt sozusagen irgendwann der große Schlag und man muss das Ganze abbrechen. Oder Kilometersammeln macht einen Spaß und man rennt halt lieber langsam. Vielleicht ist man dann doch eher im Ultralauf auch
Stimmt.
irgendwann gut aufgehoben. Also wer gerne und spaßhaft 120 Kilometer die Woche macht,
ja.
da ist man schon im Ultralaufbereich gut dabei.
Absolut, ja.
Wenn man dann noch die Stamina hat, bei so einem Ultralauf nicht zu überpacen. Aber für einen Marathon zum Beispiel braucht man jetzt nicht 120 Richtig. Kilometer die Woche. Also
ja.
selbst ich für Ziel unter 3 Stunden werde nicht wahrscheinlich nicht die 120 Kilometer knacken
ja.
mit einem polarisierten Training.
Ja.
Also das wird dann einfach sehr viel über die Dauerlaufmethode sein. Genau. Das heißt, man wird sehr viel Zeit darin verbringen und ja, und kann sich dann narzisstisch über die Zahl freuen.
Stimmt.
Wenn einem die Area under the Curve in den Kilometern.
Ja.
bei Strava
ja.
einfach wichtig ist.
Ja.
Aber im Falle halt nicht über eine gute Zeit am Ende. Also
ja.
das ist dann immer so, dann hat man die Freude vorher, weil man immer viele Kilometer gemacht hat, aber vielleicht die ein oder andere Einheit qualitativ nicht so gut gemacht, ne? Weil man einfach müde ist, wenn man zum Beispiel jeden Tag gelaufen ist.
Ja.
Und dann ist halt auch so, ab einer bestimmten Anzahl von Lauftagen pro Woche und immer wieder in Richtung Ausblick Verletzungen, geht das Verletzungsrisiko auch hoch
ja.
bei den durchschnittlichen LäuferInnen.
Ja. ja, das ist ja vielleicht auch ein spannendes Thema. Also erstmal vielleicht, wie viele Wochenkilometer denkst du, braucht es mindestens, um quasi den Marathon mit Bestzeit oder zumindest ambitioniert zu schaffen? Wie viele braucht es vielleicht auch maximal? Das ist ja auch vielleicht eine Frage. Und dann natürlich im zweiten Step, wie ist die Verteilung smart? Sollte man alles am Wochenende machen? Wahrscheinlich nicht. Ist es wichtig, wie die Verteilung funktioniert? Um dann am Ende wirklich ein besseres Ergebnis zu bekommen?
Ja, also ich muss die Grundregel, um eine Distanz zu schaffen. Und die Distanz ist ja, die Distanz ist bei jedem gleich, die Zeit ist aber unterschiedlich.
Ja.
Ne? Also 2,5 Stunden Marathon ist halt im Falle metabolisch auch noch ein bisschen was anderes als ein 5- oder 6-Stunden Marathon. Und diese alte Regel, Wettkampfdistanz zu schaffen, zum Wettkampf zu schaffen, ist gleich durchschnittliche Wochenkilometer in der Zeit davor, also 42, ja. Denke ich, könnte erstmal zum Schaffen ganz gut passen.
Ja.
Um es etwas besser zu schaffen, braucht man wahrscheinlich schon eher so das 1,5-fache, also zwischen 60 und 70. Ja. Weil letztendlich, um den Marathon zu schaffen, das ist manchmal vollkommen egal, wie schnell man zum Beispiel im 800-Meter-Lauf ist. Also selbst wenn man die 800 Meter unter 2 Minuten rennt, wenn man die Kilometer, oder vor allem, wenn man die Longruns nicht drin hat.
Stimmt. Sind
vor allem die Longruns. Ja. Das weiß ich noch von meinem ersten, also im Jugendbereich oder Anfang meiner 20er vor meinem ersten Marathon. Wir haben auch locker 130, 140 Wochenkilometer gemacht, aber nie den Longrun über 20 Kilometer.
Mhm. Ne?
Da kommt beim Marathon nichts Gutes raus. Das heißt, es braucht doch schon in dieser Marathonvorbereitung gestaffelt, ich sag mal so, man hat ja einen Halbmarathon geschafft und dann braucht man schon gestaffelte Longruns von, ich sag mal, 24, 27, 30, bestenfalls noch 32 oder nochmal ein 34er. Also gestaffelt 5 bis 6 Longruns. Ja, und schon in der letzten Woche oder vielleicht so, ich sag mal so 2,5 Wochen vor Marathon, der letzte Longrun mit 34 Kilometer, wenn man dann nur noch einen Dauerlauf macht, dann ist man schon bei 40.
Ja. Ja.
Das heißt, um Marathon zu schaffen, muss man die Longruns schaffen.
Ja.
Alles andere Training drumherum, ich sag mal so, das ist das Essential, alles andere Training drumherum kann so ein bisschen verstoffwechseln und rausrennen von diesem Longrun sein. Der Longrun muss zum Glück nicht jede Woche sein.
Ja.
Ne? Weil der kann letztendlich, selbst wenn man das langsam aufbaut, der ist immer ziemlich erschöpfend. Also ich habe für mich auch mal so festgestellt und auch so in anderen Trainingsplänen, also ein Longrun mit einer neuen Qualität, das heißt höheres Tempo und längere Strecke. Also meines Erachtens ist das System erst nach 10 Tagen frühestens wieder bereit dafür.
Ja.
Also wenn man das jede Woche macht, dann sollte, wenn man sagt, okay, ich bin so ein Wochentyp, ich will das immer sonntagmorgens machen, da sind die Straßen am leersten, dann würde ich schon immer empfehlen, alternierend, also nur alle 14 Tagen wirklich neue, längere Strecke reinnehmen und immer die darauffolgende Woche, zum Beispiel, hat man jetzt irgendwo mal 26 Kilometer gemacht oder vielleicht schon 28 aktuell oder auch aktuell 30, dass man dann in der Woche drauf vielleicht ein bisschen langsamer macht und vielleicht 4 Kilometer weniger.
Ja.
Ne? Und die neue immer mehr. Ambitioniert Marathon gut rennen, wenn man das mit höheren Intensitäten macht, ne? Also wirklich schon von den Unterdistanzen, vom 10-Kilometer-Training, vom Halbmarathon-Training, Intervalle und auch mal ein Tempo-Dauerlauf, ne? Also so samstägliche 5-Kilometer-Parkrun beispielsweise, ne? Kann man ja auch einbauen.
Stimmt.
Das so drin hat, dann kann man meines Erachtens wirklich schon so mit 70, 80 Wochenkilometer ambitioniert echt gut einen Marathon rennen.
Ja.
Ne? Und im Falle kommt es natürlich noch ein bisschen auf die genetische Grundlage drauf an und auch aufs Geschlecht. Aber schon in einen Bereich kommen, wo man lokal beim lokalen Waldmarathon aufs Podium in seiner Altersklasse kommen kann.
Ja.
Also da meines Erachtens reichen da 70 bis 80 Wochenkilometer aus.
Ja. Ne?
Was so das Maximum im Profibereich? In der Regel so zwischen 160 Kilometer, also 100 Meilen im Schnitt.
Ne? Ja.
Und in der Spitze 190 bis 220, so im Durchschnitt bei vielen Profis. Es gibt so Einzelne, die halt sehr über die Mileage kommen. Es gibt natürlich auch welche, die machen 300er Wochen.
Ne? Das ist crazy, ne?
Aber das geht dann nicht mehr über die Intensität. Und da kenne ich jetzt auch kaum jemanden, der damit richtig top war. Ja. Sondern die sind eigentlich alle im polarisierten Modell, Vollprofis. Und da ist dann halt auch irgendwann bei 130 Meilen, also über 200 Wochenkilometer dann irgendwann Schluss und auch nur in der Spitze.
Ja.
Ne? Also fast alle verletzen sich dann irgendwann und fast alle bauen dann um noch mehr, also wenn man dann noch mehr Impact machen will, wenn man den Impact laufend macht, dann kommt man in der Verletzung hinein, Ermüdungsbruch etc. Und dann wird eher noch versucht, das zum Beispiel sowas mit Unterwasserlaufband zu machen oder natürlich Fahrradfahren zum Ausgleich.
Ja.
Ne? Also Aquajoggen, also alles, was dann irgendwie keinen Impact mehr auf die Knochen macht und auf die Sehnen.
Ja. Also dürfte man ja dann auch auf andere Sportarten ausweichen, wenn es um neuen Impact geht. Also wenn man jetzt zum Beispiel Krafttraining noch gar nicht drin hat, dann wäre das ja auch eine Stellschraube, anstatt vielleicht 100 Wochenkilometer zu laufen oder so.
Ne? Auf jeden Fall. Und man kann das letztendlich, wenn man sagt, ich will da noch ein bisschen Cardio-Aspekt mit drin haben, ne, dann macht man halt natürlich eben nicht die Gewichte so stark, ne, oder überhaupt mit Gewichten, dass man da nur 6 bis 8 Wiederholungen schafft, um irgendwie eine maximale Hypertrophie, sondern wir wollen ja Stamina, wir wollen ja Durchhaltevermögen schaffen, wir wollen ja die kleine Haltemuskulatur sozusagen trainieren, aber auch teilweise auch die große Muskulatur ein bisschen für Hypertrophie schaffen, wenn man so ein dünner, talentierter Marathon-Typ ist. Genau, und dann kann man aber natürlich trotzdem das Krafttraining dynamisch gestalten. Und im Falle, wenn man da zweimal die Woche nochmal 30 bis 40 Minuten moderate Pulsbelastung mit drin hat, ne, dann ist gut. Zum Beispiel an so einem Tag nach Tempoläufen. Man hat noch so ein bisschen die Spannung drin, ne, und dann macht man halt noch ein Krafttraining am Abend drauf.
Ja.
Ne, und je nachdem, wie man sich fühlt. Wenn man sich schon richtig platt ist von den Tempoläufen, macht man natürlich mehr und lohnende Pausen. Ja. Räumt dazwischen die Spülmaschine aus oder so.
Ja.
Oder wässert den Garten aktuell, wer einen Garten hat. Und macht halt mehr lohnende Pause und macht es halt ein bisschen für ein Muskelwachstum. Und wenn man noch viel Drive hat, macht man es halt noch ein bisschen mehr aus dem Ausdauerbereich.
Ja.
Aber zweimal die Woche Krafttraining macht auf jeden Fall Sinn. Ja. Und für viele passt aber auch gut, zum Beispiel einfach vorm Lauf nochmal 5 Minuten Stabi-Training zu machen. Einfach so ein bisschen Spannung drin zu haben und schon ein bisschen Erwärmung drin zu haben. Wo kann man noch eine Stellschraube stehen? Plyometrics. Das heißt einfach eine Minute Seil springen vorm Laufen. Man ist schon ein bisschen mehr erwärmt. Man hat die Sehnensteifigkeit schon. Wenn man das dann langsam erhöht, irgendwo so auf 300 Wiederholungen oder so Seilsprünge, wenn man anpasst, da kann man noch viel rausholen, weil das dann wirklich die Laufökonomie verbessert.
Stimmt.
Also wer jetzt irgendwo bei 60, 80 Wochenkilometer angekommen ist, sollte lieber vielleicht an den Stellschrauben drehen, sich einen Sprungseil schaffen, gucken, wo kann ich Plyometrics machen, wo kann ich nochmal ein Krafttraining einbauen, mir auch nochmal Input holen, wie sieht ein gutes Laufkrafttraining aus. Da macht auch ein Buch mal Sinn. Oder Videos in der Trade-App, wie Eigenwerbung.
Ja, absolut, da hast du recht. Ganz wichtig, dass man da auch andere, also mal über den Tellerrand des Laufens hinausschaut und auch mal guckt, was gibt es für andere Bereiche. Wir wollten ja noch über so die größten Überlastungsverletzungen sprechen. Mhm. Was siehst du denn da so hauptsächlich bei ambitionierten LäuferInnen? Das kommt ja dann wahrscheinlich auch von den Fehlern, die wir jetzt schon besprochen haben. Ne?
Ja. Ganz viel ist natürlich Achillessehnenverletzungen. Das hat auch mehr zugenommen mit den mit Carbon-Schuhen teilweise, aber auch allgemein auch Fußverletzungen, also sozusagen wirklich distale untere Extremität. Ne? Da vielleicht so ein kleiner Tipp, das ist mir selber schon leider passiert. Also Achillessehnenverletzung. Das nächste wäre dann halt schon Runner's Knee. Also sozusagen Kniegelenk und dann kann das entweder seitlich sein, das Tractus iliotibialis Syndrom. Ne? Da ist sozusagen die fehlende Stabilität in der Hüfte, dass man zu sehr einknickt, ne, und dann zu viel Spannung auf den seitlichen Strang im Oberschenkel ist. Das ist sozusagen das Runner's Knee. Aber halt auch das Jumper's Knee, also Patellaspitzensyndrom. Ne? Das sind halt alles Bereiche, das sind langsam adaptierende Sehnenbereiche. Die brauchen halt einfach mehr Zeit. Und wenn ich halt das Training zu schnell, zu hoch fahre, ne, und entsprechend zum Beispiel keine Kraft mehr habe und in einer schlechten Form laufe, dann kommen diese Verletzungen. Und dann vielleicht wirklich so 2 wichtige Tipps. Wenn man schon mal zum Beispiel die folgende Verletzung hatte, Patellaspitzensyndrom beispielsweise und Jumper's Knee, dann machen zum Beispiel Tempoläufe vielleicht auch mal bergan Sinn. Oder, ne, weil da ist nicht so eine starke Belastung, zumindest beim Berganrennen, ne, auf die Patellaspitze. Die sind dann aber wieder problematisch. Also das sollte man zum Beispiel auf keinen Fall machen, wenn man Achillessehnenbeschwerden hatte. Ne? Weil das ja sozusagen im Fuß die Spannung auf die Achillessehnen deutlich erhöht. Also ich habe mir mal eine richtig böse Achillessehnenreizung hineingerannt. Ich habe auf dem Zugspitz Ultra Trail trainiert und habe dann einfach mal eine Stunde bei 15% Steigung auf dem Laufband gemacht. Mhm. Und danach war natürlich die Ferse dick.
Shit, ja.
Ne? Weil das ist anatomisch halt nicht so sinnvoll.
Ja.
Ne? Mhm. Und was mehr und mehr, also wer nochmal eine Verletzung hatte, zum Beispiel Runner's Knee, Tractus iliotibialis Syndrom, merkt halt einfach, dass es sozusagen in der Hüfte, in der kleinen Gesäßmuskulatur schnell einknickt. Und da macht es halt zum Beispiel auch wirklich Sinn, zum Beispiel in der Erwärmung vor einem Lauf Gymnastikbändern, also die breiteren, dickeren Bänder, so was wie ein Glute Walk zu machen. Mhm. Also Glute Walk, vielleicht mal googeln nochmal. Ja. Ne? Das halt super tonisierendes Training, um da Stabilität in der Hüfte reinzuholen und das auch ins Krafttraining einbauen, also da auch mal bis zum muskulären Erschöpfen zu gehen, dass einfach diese seitliche Gesäßmuskulatur, die seitliche kleine Gesäßmuskulatur, dass die halt wirklich kräftiger wird, weil da sind wir irgendwie anatomisch als Menschen ein bisschen zu schlecht aufgestellt und rennen uns dann ins Runner's Knee.
Mhm. Ja, ja, ja. Ja, und deswegen passt gut eigentlich zum Thema Krafttraining, was wir gerade angesprochen haben. Ja. Das wäre dann allein schon auch aus so Verletzungspräventionsgründen super wichtig. Das ist dann ja nicht nur ja, für eine bessere Leistung wichtig, irgendwie durchzuführen oder zu integrieren.
Ja, ich gehe vielleicht noch eins höher. Rücken. Hatte ich jetzt selber das Problem letztes Jahr. Freitag, der 13. Dezember, Bandscheibenvorfall.
Wow, oh je.
Was war, ist meine eigene Analyse? Es war natürlich nicht das Laufen. genau, nein, also war verletzt wegen Achillessehne. Ich sagte, berganrennen. Ja. Ne? Deutlich weniger gelaufen, sehr viel Fahrrad gefahren. Mhm. Fahrradfahren mit wenig Impact, vielleicht ein bisschen schlechter für die Knochenstruktur. Man weiß tatsächlich auch, dass eigentlich viel Laufen die Bandscheiben ab einem gewissen Maße eventuell sogar dann, sage ich mal, chronisch wieder erhöht. Millimeterbereich, ne? Okay. Also sozusagen ganz knappe Tendenzen. Ne? Akut ein bisschen kleiner macht, klar, Dehydratation. Ne? Aber Laufen an sich ist eigentlich gut für den Rücken.
Ja.
Ne?
Ja.
Was nicht gut für den Rücken ist, ist Sitzen. Das macht man am Fahrrad. Ne?
Ach so, okay.
Das heißt, wenn man einen sitzenden Beruf hat und viel Fahrrad fährt und die Hüftbeugemuskulatur kräftiger wird und verkürzt, ne? Oder vor allem verkürzt, durch diese chronische Fehlhaltung, dann macht das mehr Belastung auf den unteren Rücken. Ne? Und da ist tatsächlich, da muss man gegenwirken. Also gegen unseren sitzenden Lebensstil muss man tatsächlich mit Oberschenkelvorderseitendehnung, statische Dehnung, also wirklich über 60 Sekunden, dass da die Spannung rausgeht. Und dann im Falle halt auch Lunges.
Ja.
Das heißt sozusagen wirklich Dehnung des Hüftbeugers gegenwirken. Mhm. Ne? Weil ansonsten laufen wir alle, ich sage jetzt mal, ich mache mal provokativ, wie Triathleten rum, die frisch vom Rad steigen.
Stimmt.
Ne? Ja. Und fast sitzend laufen.
Ja,
ne?
Ja, ja.
Und das macht natürlich wieder mehr Spannung auf die Patellasehne vorn und macht wieder dann mehr Probleme. Also Patellasehne vorn und aber auch untere Rücken.
Ja,
ne?
Ja.
Also und da und ansonsten auch unter Rücken nochmal, mein eigenes Thema so, aber ich hatte früher immer Rückenprobleme, als sozusagen einfach schmaler Läufer mit genetisch wenig Muskulatur. Mhm. Immer Stabi gemacht, kommt trotzdem immer wieder. Mhm. Bei mir ist der Rücken erst besser geworden, als ich Laufen kombiniert hat mit Langhanteltraining, also wirklich Hypertrophietraining für die Rückenmuskulatur,
ja.
Wenn man genetisch da eher benachteiligt ist. Total. Von der Muskelmasse.
Ja.
Also das hat bei mir viel mehr gebracht als reines Stabi-Training, wo ich nur so halte, sondern halt wirklich Maximalkrafttraining für den Rücken im Aufbau.
Ja.
Und da war so eigene Analyse im letzten Jahr, viel weniger Krafttraining gemacht. Ich glaube, kumulativ nur 14 Stunden getrackt im Jahr.
Ja, krass.
Viel mehr Rad gefahren, viel weniger gelaufen. Krass. Und dann kam die schlechte Bandscheibe, die so 20 Jahre schon schlecht war, ist dann so rausgefluppt.
Verstehe. Ja, okay, aber spannend natürlich, dass dann ja auch so Langhanteltraining natürlich was sein kann, was, wovon LäuferInnen profitieren. Ja. Viele drücken sich ja immer vor den Hanteln und vor Geräten in den Gym. Ne?
Da ist dann ist echt ein gutes Investment.
Absolut.
Muss man aber auch langsam beginnen.
Ja.
Also nicht gleich mit dem 1,2-fachen des Körpergewichts verbinden. Weil dann ist im Falle die schlechte Bandscheibe ohne den Ring raus. Ne?
Ja.
Das Training ist ja die Belastung.
Genau.
Die Verbesserung kommt ja in der Entlastung.
Ja, absolut richtig, ja. Vielleicht auch noch mal eine Frage zum Wettkampftempo. Ne? Wir haben jetzt uns eigentlich schon angeschaut, wie so das Training selber gut laufen kann, was man dabei beachten sollte, um eben Verletzungen auch präventiv da gut aufgestellt zu sein dagegen. Aber wenn man sich jetzt noch mal so das Training vielleicht auch ranrückend an den Wettkampf, an den bevorstehenden Wettkampf anguckt, also vielleicht noch nicht ganz Tapering, aber schon so, es kommt näher ran. Wie oft würdest du sagen, sollte man überhaupt im Wettkampftempo trainieren? Auch wenn man ambitioniert unterwegs ist, weil ich kann mir gut vorstellen, dass Leute auch da übers Ziel hinausschießen. Ja.
Also es kommt immer darauf an, ist das ein 2,5, ist der Marathon ein 2,5-Stunden-Rennen oder ein 4-Stunden-Rennen oder 5-Stunden-Rennen?
Stimmt.
Ne? Wo man sagt, ein 4-Stunden-Rennen oder 5-Stunden-Rennen, kann halt sogar sein, dass man dann den Marathon auch langsamer läuft als seinen 8 Kilometer moderaten Dauerlauf, bei dem man gut quatschen kann. Also dass man dann ein 5-Stunden-Rennen noch langsamer starten sollte als einen als einen, in Anführungsstrichen, lockeren Dauerlauf, wo man locker losläuft, sondern wo es dann wirklich geht um die Stamina. Das wird man dann hoffentlich aber auch schon geübt haben und dementsprechend macht man halt auch seine Longruns vorher nicht so hart.
Ja.
Ne? Also für 5-Stunden-Marathon ist natürlich dann im Falle der Dauer, der Marathon langsamer als das Wohlfühl-Dauerlauftempo für diesen klassischen so 8 Kilometer, ich gehe mal raus joggen.
Ne? Genau.
Das heißt, da wird man das Wettkampftempo im besten Fall halt im Long Run schon trainieren. Ne? Ja. Weil dann viel langsamer wird man es gar nicht machen, da geht es einfach nur um die Strecke zu schaffen. Wenn man es ambitioniert machen will und das irgendwo 3, 3,5 Stunden, 4 Stunden, ne, dann wäre es schon wichtig, dass man in den Tempoläufen ist man wahrscheinlich auch von der Intensität her dann über ein Marathontempo. Ne? Weil Marathontempo beim Losrennen, auch beim Wettkampftag, soll sich easy peasy anfühlen. Mhm. Ne? Also da soll nichts wehtun, bestenfalls auf der ersten Hälfte. Das soll alles eigentlich gut sein, dass man das mal im Falle noch quatschen könnte, ne? Aber nur kurz. genau, das heißt, in Tempoläufen ist man schneller und in Longruns kommt es immer drauf an. Also es gibt Menschen, die machen, dass man auch Marathontempo im Longrun rennt. Ne? Es gibt Menschen, die stehen eher drauf, die Longruns so einzuteilen und dann beispielsweise 5 Kilometer ein etwas langsameres Marathontempo, dann wieder 2, 3 Kilometer locker, um auch zu trinken und Essen zu üben. Dann 5 Kilometer wie Marathontempo, dann nochmal 2, 3 Kilometer locker und vorher vielleicht auch noch eine Warm-up-Phase, es wird dann immer länger und dann vielleicht sogar hinten raus sogar etwas schneller als Wettkampftempo. Und immer diese Pause zwischendurch zu machen, also Pause, wo man trotzdem rennt, wo man lockeres Dauerlauftempo hat, um Essen und Trinken zu üben. Und das halt eigentlich diesen Long Run in Intervalle aufteilt. Genau, also da ist man auch im Falle über Marathontempo. Ich persönlich bin halt einfach ein Typ, ich renne das Ding einfach gerne durch, progressiv oder sogar konstant und nenne das dann sozusagen, oder so nennt man das dann auch marathonspezifischer Lauf. Und renn diese Höhe sozusagen immer die Distanz von aller 2 Wochen oder aller 10 Tage. Und renn das Ganze dann wirklich in 94-102% Wettkampftempo.
Okay.
Und bin damit gut durchgekommen, wenn aber zwischen diesen harten Einheiten immer genügend Pause ist.
Okay. Ne?
Also ich persönlich bin schon ein Verfechter, dass der Long Run die höchste Priorität hat. Und auch schon Marathon-Tempo sein sollte. Weil man, da soll man ja am besten Fall auch das Essen, das Trinken üben. Und es ist schon was anderes, ob man ganz langsam isst und trinkt oder bei dieser metabolischen Belastung oder Durchblutungsbelastung oder weniger Durchblutungsbelastung für Magen-Darm-Trakt das Ganze auch übt.
Ne?
Ich persönlich finde es mental oder motivationell einfacher, das Ding durchzurennen und, sag ich mal, im Flow zu sein, als dann irgendwie so 1, 2 Kilometer rauszunehmen und dann wieder schneller zu sein und in diesen 2 lockeren Kilometern Angst vor den nächsten zu haben. Sondern also da muss auch jeder von der Personality selber überlegen.
Voll. Total.
Wie er sozusagen ist.
Und wann würdest du da von so einer Einheit, von einer sehr fordernden Einheit quasi in Vorbereitung auf den Wettkampf die letzte machen? Also wann beginnt bei dir dann zum Beispiel Tapering? Wie viel Zeit würdest du dir davor, vor dem eigentlichen Wettkampf geben?
Also die letzte sozusagen, der letzte harte MSL spätestens 14 Tage vorher. Ne? Ist ja meistens so der Klassiker, wo man es so gut einladen kann. 3 Wochen vorher hat man so den Halbmarathon. Dann hat man sozusagen vorher ja getapert ein bisschen, also die Woche vor dem Halbmarathon oder vor dem Wettkampf oder 10er oder was auch immer. Ja. 3 Wochen vor dem Marathon. Und nach dem Wettkampf wird man ja vielleicht auch 1, 2 Tage noch ein bisschen Ruhe machen, weil man noch Muskelkater hat. Ne? Das heißt, diese Woche nach dem Wettkampf wird auch noch nicht mehr so hart sein, geht es schon in das Tapern rein und dann hat man 2 Wochen vorher sozusagen die Königseinheit.
Ja.
Ne? Wenn man genügend andere Läufe vorher gemacht hat. Es gibt Athleten, weiß ich auch noch, in früheren Jahren, die weiß ich, die sind auch nochmal 40 Kilometer 7 Tage vor ihrer Marathon-Bestzeit gerannt und haben das gut vertragen. Ja. Da muss man aber sagen, das waren Leute, die haben halt 220er Wochen gemacht.
Okay.
Und dann ist dann, sage ich mal so, ein 40er Sonntag, 7 Tage davor, wenn das vielleicht dann so eine 120er Woche war, noch okay.
Ja.
Aber ich denke, 2 Wochen, wenn man sagt, der Durchschnittsmensch hat halt sonntags am besten Zeit, also ich würde sagen 14 Tage vorher.
Ja.
Alles andere macht eher noch Muskelkater, macht eher noch Belastung und Übersteuerung und wirkt dann gar nicht mehr zum Marathon. Also von der Leistung piekt man dann nicht mehr zum Marathon.
Ja, also auch eine Sache, die man sich da immer wieder sagen muss. Auch ja. wenn man
und dann kann man natürlich variieren, wenn man halt Wochenende arbeiten muss. Im Falle, also macht man es halt noch Montag, Dienstag in der vorletzten Woche. Ja. Ne? Aber es ist auch vollkommen okay, wenn das halt irgendwie Donnerstag, Freitag, also 2,5 Wochen vorher ist.
Ja.
Selbst 3 Wochen vorher. Mhm. Wenn es halt so ist, dass jetzt der Halbmarathon 2 Wochen vorm Marathon ist. Ja. Dann muss man halt gucken, wo man den Long Run einbaut. Dann würde ich den halt 3 Wochen vorher machen, wenn man nur sonntags den Slot hat. Dann ist vielleicht der Halbmarathon dann nicht mehr ganz so gut. Vielleicht aber auch gut.
Ja.
Ne? Aber so ist dann halt. Ne? Mhm. Weil man hat das ja als Erlebnisse geplant.
Stimmt, ja. Da darf man dann auch ein bisschen entspannt sein.
Variieren, ja. Genau. Also das ist tatsächlich auch noch so Optimierungsbedarf bei vielen Trainings-Apps. Das ist auch so unser Feedback, dass 2 oder 3 Wettkämpfe eingebaut werden können in die spezifischen Trainingspläne auf Events.
Ja.
Ne? Ja. Ich glaube, das wünschen sich viele.
Ja, auf jeden Fall, glaube ich, nämlich auch. Haben wir ja schon drüber geredet. Haben die Leute Bock drauf, häufig, ja. Was sind vielleicht noch so typische Fehler, die dir im Tapering auffallen bei ambitionierten Leuten? Also sind es dann, ich glaube jetzt, die wenigsten werden vielleicht neue Schuhe anziehen oder so. Das sind ja dann vielleicht eher AnfängerInnen-Fehler. Fällt dir sonst noch was ein?
Ich glaube, so in dem Höherziehen des Trainingsvolumens dann gleichzeitig noch weniger zu essen.
Na,
und dann in so einem chronischen kalorischen Defizit zu sein.
Ja.
Also da werden dann halt irgendwann die Einheiten schlechter und man stellt dann halt fest, dass man die ein oder andere Tempolaufeinheiten eigentlich nicht schafft. Ne? Genau, oder im schlimmsten Fall sogar eine Verletzung kommt, dann der Ermüdungsbruch.
Mhm.
Ne? Oder vielleicht sogar im schlimmsten Fall ist am Wettkampf. Das ist so, ne?
Ja.
Also da hat man ja immer wieder, sage ich mal, doch so Horrorgeschichten gehört, dass wirklich Leuten der Oberschenkel gebrochen ist beim Marathon.
Ja.
Und das sind dann vielleicht endokrinologisch, ich habe es beim letzten Mal auch schon so erzählt, kumulativ zu viele Stunden in den Wochen vorher im Kaloriendefizit gewesen.
Ja.
Das heißt, auch nach einer kalorisch erschöpfenden Einheit so schnell wie möglich Kohlenhydrate wieder zuführen. Leider, also das stellt man halt auch mehr und mehr fest, wenn man da 2 bis 3 Stunden wartet, weil noch doch irgendwie das noch Meeting oder so dazwischen gekommen ist. Du hast gesehen, ich habe gleich nach einem Zuckertrink gefragt, als ich hier ankam nach dem 20 Kilometer Fahrradfahren.
Ja.
Wenn das 2 bis 3 Stunden später ist, dann füllt die Muskulatur nicht so schnell so gut wieder auf und dann wird im Falle, wenn dann die nächste Einheit schon bald wieder ansteht, die nächste Einheit nicht so gut, weil die Kohlenhydratspeicher nicht gut aufgefüllt sind. Und wenn die nicht gut aufgefüllt sind, ist auch der Umsatz und die Adaptation nicht so gut und der Körper mehr gestresst.
Ja.
Also da dieses sozusagen Training hochfahren und gleichzeitig Diät machen, das bringt nichts. Also eigentlich ist sozusagen, man wird eher besser, indem man sozusagen natürlich seinen Kalorienumsatz erhöht.
Mhm.
Das heißt, Essen nach Hunger und auch Essen nach Appetit.
Ja.
Also wenn man halt dann das Eis craved, weil man halt so viel trainiert, dann muss man halt auch abends das Eis essen, weil der Muskel will gerade diesen Zucker. Ne? Und dann vielleicht noch dran zu denken, meistens craved man ja nach Kohlenhydraten, das sagt dein Körper. Noch dran zu denken, dass man dann vielleicht, wenn es dann halt wirklich das Eis ist, was irgendwie viele Kohlenhydrate hat, schnelle Zucker, aber kein Protein, dass man dann noch ans Protein denkt.
Ja, ja.
Dann so, RK, wo ist jetzt noch die Dose Kichererbsen oder so, die kippe ich mir noch schnell rein.
Das wird oft dann vergessen, ne? Weil man, wie du sagst, wirklich dann irgendwie Lust auf Süßigkeiten oder so.
Das ist echt okay. Also das ist wirklich okay. Ne? Und das Schlimme ist, wenn man da sozusagen zu lange wartet nach dem Training und dann zu spät anfängt, im Falle wird man dann trotzdem die ganze Zeit fressen.
Stimmt.
Die Muskeln sind immer nicht mehr so gut auf.
Ja.
Und dann wird es doch nicht so gut eingebaut.
Hast recht,
und abnehmen wird man auch nicht, weil man dann zu müde ist fürs nächste Training.
Stimmt.
Und wenn man zu müde ist fürs nächste Training, macht man das nicht so gut, hat man nicht so guten Nachbrenneffekt, weil man einfach nur so einen Leberwurst-Grau-Dauerlauf macht.
Okay, ja, also dann nimmst du das schon so wahr, dass gerade bei der Ernährung dann da noch relativ viel falsch gemacht wird.
Ja, weil auch zu viel drüber nachdenken, ne? Orthorexie, also zu viel über gesunde Ernährung nachdenken, eigentlich sagt einem das der Körper.
Ja.
Wieder ein Gefühl zurückentwickeln für Appetit.
Ja.
Ne? Mhm. Man wird im Falle, und das halt auch so intensive Einheiten, also deswegen, das ist auch so eine Theorie, weshalb LäuferInnen, die gleich viel Trainingsvolumen haben, von den Kalorien her oder von den Stunden, wie zum Beispiel FahrradfahrerInnen, dass man im Laufbereich einfach dann doch mehr abnimmt in der Zeit oder im Schnitt einen geringeren BMI hat, weil halt einfach dieses Wackeln des Organpakets und dann noch mit Minderdurchblutung und Laktat diesen Appetit mindert.
Okay.
Da haben wir auch so einen Abnehmtipp für Übergewichtige, dass man sozusagen zum Beispiel auch nach der intensiven Einheit, wenn man es wenig trainiert, nur ein, zweimal die Woche, da kann man dem Körper ja ein bisschen Zeit lassen.
Ja.
Aber dass es da viel einfacher ist, den gesunden Salat mit ein bisschen Protein zu essen nach der intensiven Einheit, wo man genügend Zeit zur nächsten Einheit hat, weil man da gar nicht so viel Hunger hat und nicht so seinen Kalorienmangel übererfüllt.
Ja.
Genau. Und wer aber dann wartet, nach dieser Intensiv zu lange wartet, gar nichts isst und dann sozusagen in der völlig befreiten Hunger
dann ist
nach
er wieder
drei,
groß.
Vier Stunden beginnt, wird dann die nächsten 24 Stunden übererfüllen.
Ja, verstehe.
Genau. Also einfach immer schnell was essen, schnell snacken.
Ja.
Und dann wird sich mit erhöhtem Trainingsvolumen automatisch der im Falle natürliche leichte Gewichtsverlust einstellen.
Ja.
Ne? Oder halt so, ich sag mal so, zwei Stellschrauben mit einmal drehen. Marathontraining hochfahren und von Carnivore viel Fleisch und völlig ungesund auf komplett vegan umstellen. Ne? Und dann vielleicht aber auch noch Nüsse und Öl weglassen oder so. Also man kann ja vegan super gut Eiweißbedarf, Kohlenhydratbedarf und Kalorienbedarf decken. Ne?
Ja.
Aber dann muss man drüber nachdenken, wie man das macht.
Voll.
Wenn man einfach nur sagt, ich lasse jetzt ich lasse das und das und das weg, dann lasse ich auch Gelegenheiten weg. Und das führt dann intuitiv zu wenig Kalorien.
Mhm, ja.
Also da muss man dann gegensteuern.
Total. Mega wichtig, weil sowas natürlich ja dann auch ins Energiedefizitsyndrom und so führen kann.
Genau.
Also super wichtig, dass du das da an der Stelle ansprichst, weil man natürlich auch viel über das ist Carboloading spricht, ne? Wenn wir jetzt direkt da mal beim Ernähren bleiben.
Ja.
Da kann man ja auch ein bisschen überessen, sicherlich. Mhm. Man kann natürlich auch zu wenig Carbs zu sich nehmen und das wäre dann ja vielleicht auch so ein Fall, wo man die Balance irgendwie finden muss.
Ja.
Nimmst du das manchmal wahr, dass Leute vielleicht sogar nicht genug, also zu viele Carbs zu sich nehmen und dann so dieses Overcarb haben am Wettkampftag?
Eher die nicht verdaulichen Carbs, also die Fibers, sind ja auch Carbs, aber für uns nicht verdaulich.
Stimmt.
Also teilweise Carbs. Vielleicht nochmal eins, so aus meinem Studienwissen, die Saltin-Diät, also sozusagen kalorisch komplett entleeren mit einem, sage ich mal, nicht zu harten, aber lockeren Longrun 7 Tage vorher und dann so Montag, Dienstag, Mittwoch, Vormittag so gut wie gar keine Kohlenhydrate aufnehmen und dann erst ab Mittwoch für einen Sonntagsmarathon kohlenhydratreich zu essen, birgt wohl keinen Vorteil gegenüber einfach nur ab Mittwoch kohlenhydratreich essen.
Ne,
also das vielleicht erstmal ein Mythos. Also Saltin bringt keinen Vorteil vor, einfach nur High Carb 4-5 Tage vorher. Und dann overcarbt eher bei zu großer Mahlzeit zu spät abends samstags und eventuell auch das Frühstück, was dann im Fall halt zu, ich sag mal, zu großen Stuhlmengen bei Kilometer 13 führt.
Gut zusammengefasst, ja.
Es ist schon so, am Tag vorm Wettkampf, wenn man jetzt leere Carbs isst, was gut ist, ich sag mal nur polierte Reis mit Salz.
Ja.
Ne? Dann ein bisschen Chemie aus Kohlenhydraten, C6H12O6, wird CO2 und H2O. Das heißt, es wird Kohlensäure draus, die man abatmet und Wasser, was man rauspinkelt und abschwitzt und abatmet. Ne?
Ja.
Das heißt, es löst sich in Luft und Wasser auf. Es macht gar keine Stuhlmenge.
Ja, stimmt.
Ne? Also da sozusagen sollte man schon bis zu 4000 Kalorien kann man am Tag vom Wettkampf aufnehmen. Es ist halt wirklich nur doof, wenn das Ganze gemischt ist mit einem jetzt nochmal gesunden Gemüsebuffet am Samstagabend, super viel Ballaststoffen.
Ja.
Also wer halt sozusagen mal da sensibel drauf reagiert mit der Stuhlmenge, sag ich immer ab Freitag früh, also ab 48 Stunden vorher, low fiber, also Gemüse weglassen, Apfel oder sozusagen Obst weglassen, was viel Fasern hat. Vielleicht einfach schon von den normalen, vom Vollkorn auf den Nicht-Vollkornbereich umstellen. Ne? Auch bei den Carbs da drauf achten.
Ja.
Und vor allem nicht diesen riesengroßen Salat beim gebuchten Hotel am Samstagabend oder die große Gemüse, der Bergbrokkoli. Da habe ich wirklich schon Stuhlmengen gesehen.
Ja.
Und das ist einfach schade, ne? Und plus, es bringt halt, für manche ist tatsächlich sind ein paar Ballaststoffe gut regulierend. Mhm. Also No Fiber ist für manche auch nicht gut.
Ah, spannend.
Reagieren da nicht so gut drauf und haben einfach einen besser regulierten Darm, wenn sie doch einfach auch selbst am Wettkampftag noch ihr Oatmeal essen. Ne? Das ist echt okay.
Ja.
Ne? Und bringt dann im Falle halt auch Vorteile, weil gutes Darmmikrobiom, gut ausgeglichener Darm ist wieder gut für die Psyche.
Stimmt.
Wirkt wieder eine bessere Wettkampftaktik und bessere Stamina. Ne? Also auch das kann was bringen. Aber ansonsten ist jedes Gramm Ballaststoff bindet 2,4 Gramm Wasser.
Ja.
Wenn man 2 Tage lang, wie mit gesunder Ernährung, 60 Gramm Ballaststoffe am Tag aufnimmt, sind das 120 Gramm.
Ja.
Plus das 2,4-fache an Wasser sind wir irgendwo fast bei einem halben Kilo Stuhlmenge, die wir mit uns rumtragen.
Mhm.
Okay, können wir machen.
Ja.
Die wir im Falle aber halt auch verlieren.
Ja.
Und dann unidealerweise eben nicht 1,5 Stunden vom Wettkampf, sondern halt währenddessen.
Ja, leider.
Ja, weil der Körper als Warnsignal will die dann halt loswerden auch irgendwann.
Ja,
es ist ja die Aufgabe des Dickdarms, Wasser dem Nahrungsbrei zu entziehen. Und wenn der schlecht durchblutet ist im Marathon, kann er das nicht mehr und dann wird das einfach nach unten abgelassen.
Ja, hat man schon sehr oft gehört, natürlich die Horrorstories da.
Also High Carb ab Mittwoch, Low Fiber ab Freitag nach dem Frühstück.
Ja, das ist auch eine gut merkbare Strategie für alle, die da auf Nummer sicher gehen wollen. Und du hast ja schon gesagt, manche Leute können Fiber ein bisschen besser, dann irgendwie Ballaststoffe ein bisschen besser vertragen. Da darf man dann ja auch ein bisschen auf den eigenen Körper hören und experimentieren. Und wenn es halt die letzten 3 Jahre funktioniert hat, dann wird es ja wahrscheinlich auch im 4. Jahr funktionieren. Genau. Da muss man sich dann nicht zu sehr vielleicht an den Profis auch orientieren. Das machen ja manche dann auch.
Ja, manche von den Profis machen es machen es auch falsch.
Ja, richtig, klar. Ja, was vielleicht auch noch interessant ist, so in den letzten Tagen vorm Wettkampf, abgesehen von Ernährung, sind so die Rest-Days. Vielleicht können wir darüber auch nochmal sprechen. Vielleicht auch gleich in Kombination mit so mentalen Fehlern, die Leute natürlich dann machen. Wir haben darüber gesprochen. Ambitionierte sind häufig sehr ehrgeizig und machen eher weniger Pause als zu viel Pause. Vielleicht erstmal zu den Rest-Days. Wie kann man die denn optimal nutzen, um dann entweder für den nächsten Lauf oder dann eben auch für den Wettkampf am nächsten Tag voll, also 100% geben zu können?
Ja, also erstmal mit dem Wissen, dass in der Erholung der Muskel wächst oder sich anpasst. Also in der Erholung kommt die Leistung.
Ja.
Das Training an sich ist die Zerstörung der Körperstrukturen und auf diese Zerstörungssignale kommt die Anpassung und die Anpassung kommt über Wachstumshormon und dann muss auch ein Substrat da sein und dann kommt die Anpassung. Das heißt, ich habe immer dann versucht, so auch so im Masterlehrgang Leistungssportmedizin zu sportmedizinischen Zeiten zu sagen, der wichtigste Wachstums, also am Tag des intensiven Trainings, abends der Wachstums, also die wichtigsten Wachstumspeaks sind beim Schlafen.
Ja.
Ne? Oder um den Schlaf, da war ich drumherum, tagsüber auch. Am intensiven Trainingstag ist er noch ein bisschen gestört durch diese nervale Übersteuerung oder endokrinologische Übersteuerung auch. Aber am Tag nach der harten Einheit, da der Schlaf, der ist sozusagen am wichtigsten.
Ja. Ne?
Und da auch Erholung hinzubekommen. Das heißt, wenn man Rest Day optimieren will, dann kann man vielleicht auch sagen, hey, ich habe mir jetzt irgendwie noch ein neues Gadget gekauft, habe mir vielleicht jetzt so ein Kompressions-Boots gekauft. Ja. Dann mache ich das halt als Training und versuche wirklich in mich hineinzufinden, okay, jetzt mache ich da sozusagen Erholung, vielleicht auch mentale Erholung.
Mhm.
Ne? Mach das als Training, Regeneration als Training. Ne? Oder eine leichte Sauna, wer Sauna gewohnt ist, aber dann auch nicht harte Sauna, aber was Leichtes, was Lockerndes. Wo man, also die Dinge, wo man weiß, hey, da habe ich heute wirklich einen guten Schlaf. Ne? Oder lass mal die Bildschirmzeit weg und guck halt wirklich, dass ich am Erholungstag dann auch nochmal den erholsamen Schlaf habe. Ne? Und dann ist sozusagen dieser Mini-Zyklus abgeschlossen, also Tag 1, intensive Einheit, Tag 2, wer Kilometer draufstehen hat, irgendeinen Dauer, oder der Dauerlauf oder das Fahrradfahren, was von der Dauer nicht belastend ist und von der Intensität nicht belastend ist, oder halt gar kein Training, weil man wirklich noch fest ist, ne? Der Körper eh gerade reagiert, da brauchen wir nicht noch eins draufsetzen, ne? Und dann halt vielleicht abends bewusst zu sagen, okay, mein Training ist, die Regeneration zu fördern. Ne? Da drauf zu achten, an dem Regenerationstag zu jeder Mahlzeit Eiweiß zu essen. Ne?
Mhm.
Da so die kontinuierliche Eiweißzufuhr, die ist gut.
Ja.
Ne? Und auch im Bereich Verletzung ist es so, wenn man da so die aktuelle Studienlage hineinschaut, die, die mehr verletzt waren in der Marathonvorbereitung, zum Beispiel das Studio vom New York Marathon, haben, glaube ich, eher mehr als 4 Lauftage gehabt. Also die weniger verletzt waren, hatten eher nur so 3,5 bis 4 Lauftage. Dann sind wir schon bei 3 Nicht-Lauftagen.
Das stimmt.
Das entspricht auch der durchschnittlichen, dem, was, sage ich mal, Vollzeit arbeitende Mensch irgendwie auch so mental noch schafft.
Ja. Ne?
Und dann ist okay, 4-mal die Woche gehe ich laufen, ich erhole mich immer zwischendurch.
Ja.
Wo kann ich was optimieren? An den Erholungstagen, dass die auch wirklich Erholung sind.
Ja.
Und ich da nicht noch abends feiern gehe und saufe.
Richtig, ja gut. Mit Alkohol dann die Tage zu füllen, ist wahrscheinlich nicht das Best-Case.
Also ja. Das Alkohol sowieso verhindert die Regeneration.
Ja,
also
natürlich.
Ganz klar.
Ja. Ja, ich finde es gut, sich so ein bisschen das so zu verinnerlichen. Ne?
Dieses Verinnerlichen, das ist ganz wichtig, weil wir wollen ja immer. Ne? Wir wollen und dann kommen immer diese intuitiven Dogmata. Ne? Also habe ich jetzt den Dauerlauf drauf an dem eigentlichen Erholungstag.
Ja.
Gefährlich.
Ja.
Weil wenn der zu schnell ist, übersteuere ich mehr.
Ja.
Ne? Im Falle, wenn das dann übersteuert ist, dann ist das so, Fehler gemacht, vielleicht eingesehen, aber dann ist halt der nächste, dann verschiebt sich der Regenerationstag.
Total,
dann hat man halt so den Block, du hattest vorhin ja auch gefragt, die ganze Woche durchtrainieren oder Weekend Warrior.
Ja.
In diesen groben Studien, sind jetzt keine Marathonstudien, führt beides zum Ziel.
Mhm.
Ne? Wer halt am Wochenende Zeit und Power hat und sich da übersteuert, braucht halt dann noch mehr Rest Days am Stück.
Ja.
Scheint auch gut zu klappen.
Ja. Ne?
Aber da halt wirklich für sich festzustellen, bewusst in die Erholung reingehen, dann vielleicht mal gucken, hat man vielleicht auch die eine oder andere Smartwatch, wo man Schlaf mal tracken kann, um zu gucken, ob das auch stimmt, ne? Mit dem, wie fühlst du mich den nächsten Tag.
Ja, das hast du ja auch schon am Anfang angesprochen, dass eben dann auch so Parameter wie der Schlaf total wichtig sein können, dass man sowas auf dem Schirm hat, dass man auch das mentale Wohlbefinden halt mittrackt so ein bisschen. Das scheint ja dann auch viel auszumachen für die Leistung am Ende des Wettkampfes, ne? Wie gut es einem geht. Also darf man sowas ja dann auch mehr ins Augenmerk fassen.
Und es kommt dann auch drauf an, was für ein Typ man ist. Ne? Also ich habe halt festgestellt, wenn ich spät trainiere abends, dann gehe ich automatisch später ins Bett.
Mhm.
Ne? Und wenn ich das nicht mache, dann schlafe ich vielleicht eher nochmal mit den Kindern ein und habe wirklich auch mal einen langen Schlaf. Ne?
Mhm.
Und dann ist echt gut, früh aufzustehen, weil die Kinder sowieso früh aufstehen und dann früh meine Einheit zu machen. Es gibt zum Beispiel Studien aus dem College-Bereich, das sind jetzt Adoleszenten, die halt meistens abends sowieso soziale Events haben oder durch irgendwelche Sachen, egal wie sie trainieren, erst nach 23 Uhr ins Bett gehen.
Ja.
Und wenn da Trainer oder Trainerin diese Morgenseinheiten ansetzt und Training um 6 macht, sinkt die durchschnittliche Schlafdauer. Also da für Adoleszenten, die halt eher ihren sozialen Höhepunkt den späten Abendstunden haben und definitiv nicht früher ins Bett gehen, wie gemäßigte Eltern,
stimmt,
die mit ihren Kindern einschlafen, da zeigt die Studienlage, wenn man da die Früheinheit ansetzt, haben die im Schnitt weniger Schlaf. Da einfach
klar,
kein Early Training für Adoleszenten. Und wenn man sich jetzt personality-mäßig zu den Adoleszenten zählt oder zu denen, ich habe abends immer Abendveranstaltungen, dann wird halt dieses harte geplante Training, wo ich mich dann sage, okay, ich habe jetzt die Abendveranstaltung und treffe mich dann um 6 oder um 7 mit meinem Laufpartner, der halt eine Lehrte ist. Wenn ich das zu häufig mache, kumulativ zu wenig Schlaf.
Ja. Absolut wichtig, dass man das auf seinen eigenen Lebensweg dann anpasst und dann nicht pauschal die Empfehlungen einfach durchführt.
Ja, wenn ich jetzt hier sage, der Schmidt-Hellinger sagt, immer früh trainieren, das klappt nicht, wenn ich immer eine Abendveranstaltung habe.
Immer um 2 Uhr nachts ins
Bett oder am kreativsten bin zwischen 23 und 1 Uhr.
Richtig, manchmal ist es ja auch einfach Personality gegeben.
Genau,
wie du sagst.
Und das sind dann auch Menschen, wo man sagt, ja klar, dann mach doch 19 Uhr dein Tempotraining. Dann ist vielleicht, dann kommt noch die Idee abends und dann schön ausschlafen.
Ja. Absolut richtig, ja. Ja, weil wir gerade beim Mentalen sind, vielleicht auch nochmal so als Abschluss, weil wir so oft gesagt haben, Ambitionierte sind manchmal einfach ein bisschen zu ehrgeizig und haben dann nicht mehr so das Körpergefühl, was aber so wichtig wäre. Was würdest du vielleicht auch noch LäuferInnen da draußen sagen, die so sehr den Dauerdruck spüren, jede Einheit perfekt zu absolvieren? Also mal abgesehen von diesen Rest-Days, auch einfach diesen Druck dann bei jeder Einheit zu spüren, dass es perfekt laufen muss, damit der Marathon am Ende die Bestzeit wirklich hergibt.
Das geht ja wirklich mehr in die Psychologie, wo man sagt, perfektionistische Persönlichkeitseigenschaften. Ne? Vielleicht muss man dann wieder einen Schritt zurücktreten, wie wichtig einem sozusagen diese Marathon-Bestzeit ist, ne? ob das einen in dem Moment definiert und warum einen das so definiert.
Stimmt. Ne?
Und was es noch für andere sozusagen Definitionen gibt. Weil es wird definitiv Phasen geben oder Trainings geben, die nicht so gut sind. Und wenn man dann den Anspruch hat, dass jede Einheit perfekt ist, dann führt das einfach zur Enttäuschung. Ja. Und dann kommt man immer darauf an, wie diese Enttäuschung kompensiert wird. Irgendwie mit noch mehr hineinkommen in den Perfektionismus. Ja. Und ich glaube, dann sollte man sich noch mehr und mehr, wie eigentlich wir alle in unserer Gesellschaft oder in unserer Zeit aktuell, mit seiner eigenen Psyche beschäftigen.
Ja.
Also fast noch mehr, okay, wie stark sind meine perfekten Persönlichkeitszüge? Wie gut ist das, das beim Training auszuüben? Vielleicht übt man es dann woanders nicht aus, wo es schädlicher sein könnte.
Ja. Ne?
Also vielleicht ist das auch einfach nur Adaption an die eigenen Persönlichkeitsmerkmale. Aber wenn man halt irgendwie dauerhaft natürlich enttäuschter ist, sollte man dann eher zurücktreten und also für sich jetzt mental, innerlich und selbstreflektierend, ne? Also Reflexionsfähigkeit mehr entwickeln.
Ja, Selbstreflexion.
Nicht enttäuscht zu sein. Ne? Mhm. Also in den USA ist ganz normal, prophylaktisch zum Psychologen, Psychologin zu gehen. Und vielleicht geht es dann in den Bereich auch noch mehr. Aber manchmal ist auch einfach das gute Gespräch bei einem sehr, sehr lockeren Dauerlauf, bei einem viel langsameren Trainingspartner, Trainingspartnerin.
Stimmt.
Vielleicht ist es dann noch, auch wieder, ne, das.
Um die Perspektive so ein bisschen.
Also wer jetzt perfektionistisch ist und feststellt, vielleicht schon so von den Zeiten her, nicht festgestellt hat, sondern perfektionistisch ist, sondern irgendwo feststellt, ich renne immer zu schnell.
Ja,
such dir einen Trainingspartner oder Partnerin, die deutlich langsamer, wo du gezwungen bist. Weil ansonsten, wenn du da wegrennst, wird es asozial.
Ja, guter Tipp. Kann man auch gut durchführen, glaube ich. Und wir alle haben bestimmt irgendwelche Runners um uns herum, die ein bisschen langsamer sind.
Definitiv.
Mal direkt mal eine Freundschaft da aufbauen. Ich glaube, beide profitieren vielleicht sogar davon, wenn man da
definitiv
seine Perspektiven
hat. Meistens quatscht man ja dann.
Genau.
Und dann kommen wir wieder zum Talking-Test. Der Talking-Test ist manchmal viel besser als die Herzfrequenz.
Ja, stimmt.
Also sprich, das gute Dauerlauftempo ist, du kannst noch quatschen, aber kannst nicht mehr singen.
Laufen ohne zu schnaufen und singen geht nicht mehr.
Die sind wirklich, also das ist halt auch erwiesenermaßen, klappt das lustigerweise ganz gut und ist manchmal besser als die Herzfrequenz.
Ja, witzig, ja. Wenn der Mediziner das sagt, dann wissen wir es ja jetzt.
Ja, Talking Test.
Genau. Ja, Paul, mega schön. Also es war ein super spannendes Gespräch. Ich konnte mir einige Impulse mitnehmen. Ich glaube, unsere HörerInnen sind auch ganz inspiriert von den vielen Fehlerquellen, die es gibt und wie man sie dann umschiffen kann. Deshalb vielen lieben Dank für deine Zeit heute und natürlich auch deine Expertise.
Ja, danke und danke für die Einladung und ich bin gespannt aufs Feedback.
Ja, ich auch. Da können die Leute uns natürlich wie immer gerne schreiben. Wenn sie jetzt dich persönlich anschreiben wollen oder dich irgendwie mehr von dir lesen, hören, sehen wollen, wo können sie das tun? Wie immer, hau gerne mal deine Socials und so weiter.
Ja, also ich glaube, ich bin unter Klarnamen bei Strava zu finden. Da kann man sozusagen mein Training sehen. Kann man, glaube ich, auch kommentieren. Ich bin als @runningpower auf Instagram unterwegs, aber schon als Athletenprofil, weil beruflich als Arzt leite ich das Lungentransplantationsprogramm am Deutschen Herzzentrum der Charité und habe da sozusagen nichts mit zu tun. Das heißt, ich mache außerhalb vom dem Ehrenamt DLV-Arzt für Kaderathletinnen keine persönliche medizinische Beratung.
Ja.
Ne? Genau, was aber nicht heißt, dass ich im Falle mal auch Lotse spiele. Also es kommen ja über die Jahre immer sozusagen ein paar Anfragen rein. Und meistens bedeutet das aber, dass ich meinen früheren Arbeitgeber, zumindest hier in Berlin, empfehle, universitäre Sportmedizin, die sind gut aufgestellt und wer sozusagen meistens so motiviert ist und mir dann auch eine Frage stellt, bekommt dann meistens die Empfehlung, je nachdem, wo sie wohnen, für die Vorstellung in universitären Sportmedizin. Die freuen sich drüber, weil das ist eigentlich manchmal auch das Patientengut, was sozusagen, oder ein universitären bilaterale Symbiose entsteht.
Ja, super, dann haue ich deine Socials auf jeden Fall wieder mal in die Shownotes dieser Folge und dann würde ich sagen, wir sind raus für heute. Liebe HörerInnen, Dankeschön fürs Zuhören ganz bis zum Schluss. Danke, dass ihr dran geblieben seid. Ich hoffe, ihr konntet euch auch was mitnehmen aus der Folge. Wenn ja, dann teilt die Folge doch gerne mit euren Friends. Das hilft uns enorm, um uns weiterzuentwickeln. Und dann hören wir uns nächsten Freitag wieder. Bis dahin viel Erfolg im Marathon-Training und keep on running.